Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußballpodcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz, ich bin Fußballreporter beim Blick und mir vis-à-vis sitzt der Chef von meinem Chef, der Emanuel Gysi, Sportchef vom Blick. Und du hast fast einen Stammplatz, oder? Zum zweiten Mal innerhalb von drei Folgen.
Wochen, ja. Also ich bin eigentlich die einzige Konstante da. Also man hat mich mindestens nicht mit Schimpf und Schande vorgejagt. Aber der wahre Grund ist ja gemerkt, dass es wird ein bisschen geschlampt. Du wirst nicht mehr regelmässig darauf angesprochen, dass du vor kurzer Zeit zum Sportjournalist vom Jahr gewählt worden bist. Tobi hat das meiner Meinung nach jetzt einfach vergessen zu erwähnen. Das ist nicht okay. Also ich möchte mich auch entschuldigen im Namen von Tobias bei dir. Ich weiss, das ist Teil von der Anstellungsbedingungen gewesen. Wir haben uns auf das geeinigt, dass genau. Das bei jeder Gelegenheit erwähnt wird. Das sei da damit gemacht, also in aller Form. Es tut mir leid, dass wir da geschlampt haben, aber es wird in Zukunft wieder besser. Ich weiss gar nicht, ist das wie Olympiasieger oder Schwingerkönig? Bleibt man das denn eigentlich auch, wenn sie Jahr abgelaufen ist, oder?
Nein, ich glaube nicht. Aber
bist du zu den Modalitäten, haben sie da noch nicht instruiert?
Nein, aber was einem bleibt, ist der sehr billige Plastikrahmen, wo ein äußerst miserabel designs Diplom drin ist. Und wir sammeln das bei uns in der Familie.
Das ist jetzt ein Humble Brag, nennt man das in der Fachsprache.
Genau. Komm, wir steigen ein. Du hast gesagt, wir haben tatsächlich Veränderungen. Es ist ja praktisch wie eine Transfersumme um den FCZ oder so. Man denkt immer, hey, wer ist jetzt das, der da sitzt? Und du hast wirklich auch du hast jetzt eine Tradition zurückgebracht, mit einer aber auch gebrochen. Du hast mir heute Morgen geschrieben, haben wir schon einen Sheet eröffnet? Und ich habe gesagt, der Tobi und ich haben eigentlich eine Clean-Sheet-Policy. Also sprich, wir haben nichts, wo wir uns gross vorbereiten oder jeden einzelnen. Aber wir haben jetzt eins. Und weil du der Gast bist und der Chef von meinem Chef, darfst du so ein bisschen rauspicken, was wir da aus dem wunderschönen Köpfwochenende, weil es ist ja wirklich super. Ich habe gedacht, oh Mann. Ah, gut, ich bin immerhin bei einem Match im Stadion, aber nachher ist es eine Cup-Runde und über was reden wir denn nachher? Und dann hockt man am Sonntag zu oben da und denkt, doch, geht doch eigentlich tatsächlich noch das eine oder andere, wo man jetzt darüber kann reden kann.
Gewusst, es rächt sich, wenn ich da Bürokratie wieder einführe, ist aber vor allem für mich, dass ich mich an irgendetwas festheben kann als Gelegenheitsbesucher. Am Schluss müssen wir ja bei den grossen Schlagzeilen FC Lugano, wo nicht mehr gönnt. Ich habe heute in der Fußballsitzung gefragt, wie lange der Croce Torti eigentlich noch verlieren. Das ist eine ganz billige Frage, wo man jedes Mal dann stehen kann, wenn der Trainer immer noch da ist und der Club eigentlich will dann am Fest haben. Aber jetzt sag mir du, wie lange dürfte er eigentlich noch verlieren?
Ich finde es eine mega spannende Geschichte. Ich finde es wirklich extrem interessant. Und er hat ja zweimal gewonnen. Mhm. Das ist ja noch das Spannende. Also, sie sind ja mit dem 0-5 gegen Celje, haben das Gefühl, okay, läuft gar nicht mehr. Dann schlagen sie Basel, und dann immerhin holen sie noch irgendwie einen halben Punkt fürs UEFA Cup Ranking, mit einem Auswärtssieg in Celje. Dann denkt man, okay, gut, die Mannschaft hat sich jetzt gefangen. Und man hat ja auch so bei dem FCB-Match Körperspruch oder wie die Spieler miteinander umgegangen sind, oder zumindest gewisse, haben das Gefühl gehabt, doch, da lebt noch etwas. Und dann, schaffst du es tatsächlich, also von drei Saisonzielen zwei irgendwie im ersten Monat in die Tonne zu treten. Und ich habe mal ein längeres Interview gehabt, schon lange her mit Mattia Croce Torti, und ich finde ihn eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit, oder? Er ist spannend, so mit dem Reden und so. Aber wenn ich ihn jetzt so beobachte an der Seitenlinie, er ist ja immer sehr, also er tigert ja immer umeinander und so. Aber du merkst schon, weißt, wo er sich überall kratzt, wie häufig er das Käppchen richtet, wie viele Kilometer das er abspült, es wummert in ihm. So. Und ja, der Club ist speziell und seine Position ist speziell, weil er so der Tessiner ist. Und ich kann dir wirklich, bei einem normalen Club würde ich sagen, ja, jetzt ist Pause. Also, weil sie shooten nicht am Wochenende, weil Lausanne ja noch dabei ist. Jetzt wäre eigentlich der Moment, wo du könntest den neuen Trainer bringen.
Aber du glaubst nicht dran.
Nein, ich kann es wirklich nicht beurteilen. Aber der Club, also ich meine, der Geldgeber ganz oben, der hat schon bei Chicago bewiesen. Also gut, jetzt sind Trainer schon relativ regelmäßig gewechselt worden, aber so komplett nervös ist man dort eigentlich nie geworden. Und es ist wie so die Frage, wo sieht man das Problem? Ist das Problem, dass man 5 Spieler hat im Team, die eigentlich schon lange weg sind, also ein bisschen IB Probleme und man hofft, dass man die irgendwie noch wegbekommt und dann wird es dann schon gut. Also es ist nicht grundsätzlich etwas kaputt zwischen dem Team und dem Trainer. Oder der Trainer ist jetzt halt zum ersten Mal in einer Position, wo es schwierig ist und man spürt, wie jetzt weiss er gar nicht weiter. Das bedeutet ja nicht, dass man dann gescheitert ist als Trainer. Aber manchmal gibt es ja so den Moment, wo man merkt, man stoßt an.
Das ist ja auch sein erster richtiger Trainerjob, dürfen wir sagen. Also wenn wir uns erinnern, war der Abel Braga sein Vorgänger gewesen. Jetzt, wer ist vor ihm Trainer?
Ich glaube, ja. Oder? Ich glaube.
Der 5-Spiele-Coach. Und ich kann mich erinnern, das sind sensationelle Bilder gewesen. Der damalige, völlig unbeschriebene Mattia Crocitotti pfeifend über den Platz geschritten vor seinem Debüt als Interimstrainer, muss es damals gewesen sein. Total unbeschwert und hat irgendwie da angefangen und es hat dann alle super gefunden, einfach schon nur, weil er gepfiffen hat und irgendwie ein bisschen anders gewirkt hat als andere. Und hat sich herausgestellt, er kann das. Und jetzt ist es doch schon eine Weile in diesem Amt. Manchmal vergisst man dann vielleicht, dass das eigentlich noch ein recht junger Trainer ist und er kennt nur etwas. Und das ist total doof und unromantisch, weil eigentlich sollte ja so ein Trainer dann auf ewige Zeit beim FC Lugano bleiben und mit dem irgendwie Christian Streich oder Gernot Rohr-mässig, Giroud-mässig am besten ist es eher, oder? Nie aufhören, Trainer zu sein dort. Das ist wahrscheinlich nicht realistisch. Manchmal, also das kann man ja auch sagen, manchmal braucht es einfach einen Neuanfang und es ist vielleicht gar nicht am alten Trainer gelegen, ob das da jetzt nötig ist. Ist relativ schwierig zu sagen, die Gemengelage ist ja tatsächlich kompliziert. Also es gibt Leute, die sagen, der Niedergang hat schon früher angefangen als mit Saisonstart. Also das sagt auch die Statistik, abgesehen davon, man hat saisonübergreifend, was sind es, 9 Pflichtspiele verloren gehabt, bevor man dann nicht gewonnen kann, bevor man dann Basel geschlagen hat, endlich. Und die grosse personelle Neuerung dort war, dass Sebastian Pelzer seinen Wirkungskreis von Chicago geografisch auf Europa zu Lugano verlegt hat. Und Carlos da Silva nicht mehr Sportchef ist oder nicht mehr, was ist es? In Lugano tut man ja darauf hinweisen, immer und immer wieder, dass es eigentlich vorher schon so war, dass der Pelzer zuständig war für Lugano und da Silva hat müssen einmal, weiß nicht, wahrscheinlich ein E-Mail schicken und sagen, dürfen wir den nehmen? Und dann ist die Daumen-Emoji entweder auf oder runterkommen.
Ja, genau. Also der Pelzer war ja so der, der in Chicago angekündigt worden ist, als so der Nerd, der irgendwie sämtliche Statistiken von der zweiten bolivianischen Liga Division West auswendig weiss, oder? Und so die Spieler holen. Und der Silber hat mir eigentlich am Anfang gesagt, ja, der ist in Lugano, also um mit den Spielern Kontakt zu halten und mit dem Trainerteam, aber eigentlich, ja, geht alles gegen rauf. Ja.
Ja. Ja, und jetzt ist der da. Und seither läuft es so ein Mittel. Der Silva ist weg.
Ach, es läuft miserabel.
Ja, das ist jetzt...
Also wenn dann ab der Winterpause...
Hast du recht. Also es läuft lausig. Können wir das an dieser Personalie festmachen?
Da müssten wir jetzt den Carlo Frezza hier im Studio haben, wo viel näher ist an Lugano. Ich finde, irgendetwas funktioniert nicht. Sie haben auch immer so die Geschichte, wir haben zu viele verletzte Spieler, dann hat man einmal den Trainer ausgewechselt, der für die Physis zuständig ist und so. Irgendwann stößt man an und ich glaube, es hat immer noch einiges mit irgendwie gewissen mit Mentalitäten ein bisschen zu tun. Also das ist ja das, was Renato Steffen am Anfang irgendwie so gefunden hat. Die sind alle so, man hat sich ein bisschen gemütlich eingerichtet, das hat man das Gefühl gehabt, ist jetzt ein bisschen weg. Jetzt haben wir vielleicht eine wahnsinnig internationale Mannschaft, auch mit sehr vielen jungen Spielern, wo jetzt irgendwie in dem Lugano sind. Der Druck kommt ja irgendwie via Finanzen und Vorstellungskraft von den Clubbossen schon irgendwie. Gleichzeitig shootest du dann halt immer irgendwie vor 3.500, 4.500 Zuschauer. Irgendeinem klemmt es einfach. Und was ich jetzt, also da haben wir in der Fußballsitzung besprochen heute Morgen, was ich mir jetzt schon hätte vorstellen können, also warum reden wir eigentlich über Lugano, haben wir noch gar nicht gesagt, sie haben in Cham verloren, 2-3, also gegen einen Promotion-Ligist. Das ist jetzt nicht der ärmste Promotion-Ligist, glaubst du, was es gibt von der Welt. Das ist relativ reich gemeint. Ich glaube, als ich das letzte Mal dort war, bei der FCZ dort geshootet, ich glaube, Glencore sponsert den Nachwuchs. Also da ist vielleicht schon der eine oder andere Rappen drin. Die dürfen nicht aufsteigen, wegen dem Stadion. Nicht der einzige Club, der gewonnen hat in dem Sonntag, wo nicht auf Aufsteigen wegen dem Stadion in die Challenge League.
Wer ist der andere?
Breitrein. Ja, Breitrein auf der Spitze. Also Das ist die Mannschaft ist okay, aber wenn du dann dort 2-3 verlierst und bist vom zweiten Wettbewerb rausgefallen, dass dann der Sportchef ansteht und man nicht Matteo Crocitotti, der ein guter Kommunikator ist, aber man merkt, er rotiert im Moment ein bisschen. Er muss nach jedem Match erklären, dass das nicht das Lugano ist. Das ist nicht Lugano. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal, dass er das schon gesagt hat. Inzwischen denkt es einem, das ist halt eben ein bisschen Lugano. Dass dann der Sportchef ansteht, und zwar von sich aus, nicht weil man einen suchen auf der Tribüne, sondern dass er merkt, ja, jetzt ist im Fall der Moment, wo ich muss anstehen und einfach mal die Breitseiten auf mich nehmen. Oder stattdessen lässt man den Trainer, jetzt, ich finde schon ein bisschen im Regen stehen, der übernimmt ja die Verantwortung, aber du merkst, es frisst in ihn. Er hat ja nach dem FCB-Sieg hat er ja gesagt, du hast ja für die Familie nicht so lässig, wenn der Vater immer hässig heimkommt. Und ich habe das Gefühl, wenn sie ihn behalten wollen, dann müssen sie ihn dort jetzt schützen. Also irgendwie, er kann nicht der Einzige sein, der schnurrt. Und wenn sie ihn rausgehen, finde ich es wirklich ein bisschen schade. Also wenn du könntest ja sagen, okay, wir gehen jetzt mit einem Trainer durch die Phase durch, weil wir glauben an den, der kann das. Und dann wächst er und der ganze Club wächst damit. Aber es ist natürlich risikomässig, wenn du dann eigentlich ja willst, oben mitschuten, oder?
Ja gut, die Frage ist, wie lange hast du Zeit, um dich zu finden, um immer noch oben mitschuten? Letzte Saison hast du relativ lange Zeit lassen können. Und hast eine Chance auf den Titel gehabt, dass das Jahr anders ist? Ich bin gespannt. Was ich schon bitter gefunden habe, aus Lugano-Sicht, ist, man kämpft sich noch einmal an. Also zuerst führt man mal in diesem Match. Und das ist eigentlich der Moment, wo man davon ausgeht, okay, also wie du hast es vorhin beschrieben, oder? Man hat Basel geschlagen, wo dann irgendwie nachher diskutiert wird, okay, ist jetzt Lugano so stark, ist Basel so schlecht, egal. Dann immerhin Ehrenmeidung aus Europa, wo man trotz allem dann sich mit einem Sieg verabschiedet. Und dann kommt der Cup und dann gehst du früh in Führung gegen einen Unterklassiker und dann müsstest du ja eigentlich den Autopilot rein tun und sagen, jetzt passiert nichts.
Das haben sie doch genau gemacht. Sie haben genau das gedacht.
Der falsche Autopilot, offensichtlich.
Ja, genau deine Gedanken.
Nein, du musst aber schon etwas tun. Der Autopilot macht ja nicht einfach nichts. Der muss ja, also im Flug muss er ja auch die Höhe halten, zum Beispiel. Ja. Das ist der Trick. Auch die Pilotenweisheit, wenn der Autopilot plötzlich anzeigt, es geht. Aber dann musst du wieder eingreifen als Pilot. Dann gleicht man tatsächlich noch aus, kurz vor Schluss. Anto Gürgic, wie viel? Den 19. Penalty in Folge versenkt. Und dann kassierst du noch mal einen, bevor der Match in die Verlängerung geht. Also dann müsstest du mindestens in die Verlängerung sein und dann sagst du, okay, dann abzockt, wie wir sind, Super League-Profis, zum Teil Leute mit wirklich internationaler Erfahrung, machen wir fertig. Ja, also das ist schon ein verheerendes Bild, ja. Also das Desaster. Man glaubt es irgendwie nicht, dass es Woche für Woche noch schlimmer geht, aber irgendwie ja, klingt nicht das.
Ja, und du hast, ich will jetzt noch nicht Goalie-Bashing machen, aber du hast wirklich jetzt mit dem Amir Saipi einen Goalie drin, wo du merkst, also mit jedem Match geht das Selbstvertrauen noch abend. Also auch das Gegengoal in Zellje ist auch wieder einer gewesen, wo du denkst, jo, aber den kann man doch irgendwie haben. In Cham ein Goal 100% auf seine Kappe. Beim dritten kann man sagen, jo, vielleicht, wenn er nicht in den Knäuel geht, hat er ihn irgendwie auch noch an der Hand. Da ist ein guter Schuss gewesen. Und ja, das hilft natürlich einem Team schon auch nicht. Also, wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, jeder Schuss ein Treffer. Und dann kommt mir, also der Alain Kunze geschrieben, ja, Ibe hat noch der David von Balmos, wo man glaube ich auch so, der steht man amigs zu oben an den Autobahnrand und hat so
gratis
zum Mitnehmen, ein bisschen gemein gesagt, oder?
Sehr gemein.
Der will ja auch weg. Also, und dann wird ja, wenn man den Herr Gourvenec richtig versteht, in Genf ist er kein Fan von der Goalie-Rotation, sondern er hat gesagt, im Normalfall entscheidet er sich für einen, weil das braucht es einfach. Jetzt ist wieder der Joel Mahl im Goal gestanden und wieder, also auch wieder ein Bock, aber einer von diesen zwei wird dort frei, also vielleicht...
Also ein verunsicherter Goalie aus Genf holen, das könnte die Lösung sein
für Goalie verunsichern. Oder einer, der ein halbes Jahr nicht geshootet hat in Bern. Oder vielleicht finden wir ja noch sonst einen. Oder,
gut, Goalie, ja. Eigentlich findest du ja einen Goalie. Also im Ausland mindestens so Capino-mässig, Vinti, irgendeine Truweihe und dann schauen, dass es gut kommt.
Ja, oder man fragt mal beim FC St. Gallen noch, ob Nummer 2, wo ja eigentlich müsste die Nummer 1 sein.
Das ist eine reine Provokation. Du willst mir einfach auf die Palme treiben.
Wieso?
Das ist ein furchtbarer Goli. Der Herr Vatkoviak, ja, der nicht kann verlieren, was für ihn super ist, aber also die Diskussion, die überrascht mich wirklich. Dass,
okay.
Der Mann, also, und damit ist noch nicht mal etwas über Herr Ziggi seine Qualität gesagt, weil ich glaube auch nicht über alle Zweifel unbedingt muss als erhaben angeschaut werden. Okay. Aber es sieht man in St. Gallen anders, dort hat man langfristig mit ihm verlängert,
ja,
und man hat ihn ja auch gern. Und,
wir finden ihn super.
Ist offensichtlich ja, als Spitzenteam im Moment im Recht, also ist alles korrekt, aber gut, du wirst jetzt sagen, mit dem Vatkoviak im Goal, das ist wahrscheinlich der wahre Garant für den Lauf.
Genau, aber gut, also wenn wir Lugano
abhökeln, oder?
Ja, also
für einen Moment. Wir können dann nächste Woche wieder darüber reden.
Könnte sein, dass es in dieser Woche noch etwas gibt, aber wenn ich jetzt müsste wetten, würde ich glaube sogar wetten, dass sie den Cogitotti behalten. Würdest du dagegen
aber jemand anders geht.
Aber irgendetwas muss gehen.
Also Crocetto ist ja eine recht mächtige Figur, also sehr eine Figur, die wirklich verankert ist dort in diesem Club, um den Weg nein, ja, das ist dann schon ein mittleres Erbe eben, ja. Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, ja gut, jetzt, wenn man wieder spielt, ist Transfer, dann gut, nein, die Schweizer Transferperiode, die laufen noch ein bisschen.
Die laufen noch.
Aber dann haben wir vielleicht noch zwei, drei von denen weg, die eh wegwenden, weg sollen, und dann gibt es noch mal eine Chance zum Anlaufnehmen. Sonst ist ja die nächste Nazi-Pause dann schon Anfang, Mitte September, und dann zieht man dann die Notbremse.
Ja.
Auf eine Art ist du hast natürlich recht, auf eine Art wäre es schade, wenn der Crocetto plötzlich, ich weiss nicht, taucht er dann als nächstes irgendwie sonst noch mit der Super League auf. Also steigt dann auf das Trainerkarussell. Ist eigentlich schön, dass es so konstant gibt.
Also dann gehen wir doch eins weiter zu Thun, wo du geschrieben hast, viel gute Story, und jetzt doch es ist jetzt kurz vor der Sendung, ist schon vorbei, noch dran geschrieben.
Ja, mit einem Punkt. Ich wollte ein Fragezeichen machen, aber das Dokument war ja noch nicht wieder verbunden gewesen, online, darum ist mir das nicht gelungen.
Also du hast eigentlich, Thun ist abgeschrieben.
Jetzt ist es vorbei.
Geschichte ist vorbei. Wir haben das grosse Interview mit dem Mauro Lustrinelli gehabt im Sonntagsblick. Genau. Das ist der Anfang vom Ende im Normalfall.
Kiss of Death.
Genau.
So ist es. Wenn wir professionelles Resultat sagen zuerst.
Ja, 1-0 für Breitenrhein.
Genau.
Wo seit wirklich, glaube ich, so etwa 10 Jahren immer wieder daran schafft, einen Superligist rauszuhauen und jetzt zum ersten Mal geschafft hat. Und eben ist auch ein Club, der ist wahnsinnig verankert in Bern. Man hat manchmal das Gefühl, in der Stadt selber fast noch ein bisschen mehr wie IB oder so. Oder jeder, wo man mit dem schwätzt, ist auf jeden Fall auf dem Spitzen mal gesehen und breit und super und so. Und eben und ist sehr ambitioniert eigentlich und kann nicht aufsteigen wegen dem Stadion. Hat es ja mal die Lärmklage gegeben und so. Wir dürfen nicht zu laut ins
Megafon
schreien. Ja, und schlägt Thun 1-0.
Was soll man da dazu sagen? Also erstens, ich finde es immer schwierig, wenn Clubs, die Kult, wenn sie Kunstrasen haben, das stört mich wirklich.
Ist aber, glaube ich, wirklich als Club wie Breitenreiter.
Ich glaube, es geht nicht, ist mir völlig klar.
Ein Aufungsteam haben oder
mir
zwei.
Ist die Gemengelage bewusst, aber das emotional nützt mir das trotzdem nicht. Ja, nein, die grosse Frage ist schon, ob man jetzt einen Punkt oder ein Fragezeichen muss machen bei der Feel Good Story vom FC Thun. Jetzt haben sie den immer eingeholt von IB, wo Jana, vielleicht können wir die Abzweigung schnell nehmen. Was ist das genau für ein Move gewesen? Also IB hat Imeri, der noch ein Jahr Vertrag hat, völlig gescheiterter Transfer gewesen damals, für 3, irgendetwas Millionen Euro damals, Superliga-interner Rekordtransfer von Servette Colt, hat nicht funktioniert. Jetzt noch ein Jahr Vertrag, das heisst, der Horizont ist langsam zu sehen, wir kommen aus dieser Nummer, und dann Verlängerung noch mal um ein Jahr, damit man wahrscheinlich damit man nicht auslehnen darf auf Thun.
Auslehnen könntest du schon, aber es ist dann halt einfach...
Ja gut, dann wärst du wenigstens... Ja. Ja. Und Thun hat jetzt noch eine Kaufoption, habe ich gesehen, die wird jetzt nicht... Also, kann nicht episch hoch sein. Was zum Teufel ist dort... Wie erklären wir uns den Deal?
Ich glaube schon, dass man innerhalb von den Young Boys halt immer noch weiss, okay, wir haben über 3 Millionen gezahlt für den Spieler, und jetzt einfach ein 3 Millionen Abschreiber, also gut, abgeschrieben in den Büchern ist schon, aber das tut richtig weh. Und jetzt stell dir vor, der geht auf Thun, fühlt sich dort wahnsinnig wohl,
hat mit Mauro Lucinelli,
genau, und plötzlich trifft er wie blöd.
Mhm. Ich habe es gerade gegoogelt. Sunk Cost Fallacy heisst das, glaube ich, in der Wirtschaftssprache. Auf Deutsch übersetzt, laut AI, Google, was immer ein bisschen gefährlich ist, versunkene Kostenfalle. Also wenn du ein Investment machst und dir einfach nicht kannst eingestehen, dass es gescheitert ist, dann schmeißt du noch mehr Geld hinten nach und es wird immer schlimmer und schlimmer. Ja. Einfach, also völlig zusammenhangslos, möchte ich einfach
von dem erzählen. Also wir wissen, was sehr schade ist, ist ja, dass es kein Gesetz gibt, wo noch irgendwie Superleague-Clubs ihre Verträge müssen uns offenlegen, weil das wäre sehr spannend. Wir wissen ja nicht, was in diesem Vertrag drin steht.
Also weißt,
vom, im Folgevertrag vom Castro und Imeri. Also wahrscheinlich ist es nicht mehr der Lohn, den er für ihn unterschrieben hat. Bisher, weißt, vielleicht hat man gesagt, du, wir lehnen dich auf Thun aus, dann kannst du wieder shooten, kannst du deine Karriere wieder neu lancieren. Aber im Fall Thun kann denn das sich nicht leisten, den Zapfen. Und wir haben irgendwie auch nicht so Bock, der kleine Nachbar irgendwie 100% zu finanzieren. Vielleicht schaffen wir es ja. Der FCB hätte das hervorragend gemacht beim Thailand Chaka. Wir tun den Vertrag auswalzen auf mehrere Jahre. Wäre eine Möglichkeit. Es ist völlig ins Blaue rausgeschwätzt. Und dafür haben wir die Garantie, wenn du super explodierst, dann bekommen wir noch ein bisschen etwas zurück von dem Investment, das wir in dich gesteckt haben. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man das als Spieler, als Berater, als Thun, der auch diese Möglichkeit hat, und sagt, okay, wir nehmen jetzt den Spieler und wir können noch etwas verdienen. Irgendwie so etwas haben wir müssen dealen.
Also als Thun verstehe ich es.
Ja. Aber als IB auch. Also du hast den Spieler, der hat so viel Lohn, der hat vermutlich nicht Bock, auf das Geld zu verzichten, weil er jetzt auch seine Karriere ja nicht so geht, sondern so, oh, wo geht es nachher weiter? Mhm. Und du hast einen Abnehmer, der sagt, hey, nehmen wir gern, aber das jetzt können wir uns nicht leisten. Mit
Talan Chaka ist es auch langfristig nicht die beste Idee gewesen, das auszuweizen, wenn ich mich richtig
erinnere. Nein, aber es ist doch, also für die...
Für
doch,
kurzfristig.
Ja, weil der FCB ein Cashflow-Problem hatte.
Genau.
Also hat einfach zu wenig Geld
gekostet. Also nicht Sportmanie aufgemacht und gesagt, das schlücken wir jetzt. Und, sondern man hat es müssen in die Länge ziehen. Und dann aber 2 Jahre später oder 1 Jahr später eigentlich ist man wieder vor einem ähnlichen Problem gestanden.
Aber dort hat man Geld gehabt. Ja. Das war ein Unterschied gewesen. Und dort, wo man hat müssen, im Jahr so und so viel, 1, weiß nicht wie viele Millionen zahlen führen, hat man das nicht gehabt, das Geld.
Also es hat einfach jemand müssen, der das Geld hat, sagen, das lösen wir jetzt irgendwie.
Genau. So.
Und das hat man nicht wollen.
Genau.
Was durchaus legitim ist. Jetzt, ich weiss nicht, Castro und Imeri ist nicht ganz so langfristig, die Geschichte. Und,
also, wie gesagt,
und bei ihm frage ich mich dann schon, warum dass er das will, dass er nicht einfach sagt, in einem Jahr bin ich frei und ich habe immer noch das Talent. Das wissen dann auch St. Gallen, Luzern und vielleicht auch noch der ein oder andere Zweitbundesligist oder ich weiß es nicht, monetär vielleicht interessanter. Aber eigentlich noch cool, dass Thun jetzt zu so einem kommt. Das kann man vielleicht schon noch sagen. Jemand, der bisher nämlich eine Wahnsinnsrolle eigentlich gespielt hat, in jungen Jahren in der Super League und wo man das Gefühl hatte, also, das war damals kein schlechter Transfer gewesen. Wo ich bei der gehalten dann gesagt, okay, das ist jetzt so ein bisschen eine Machtdemonstration von IB. Man kann so einen holen, man leistet sich so einen Super League intern. Ja, mal schauen, was kommt. Aber mindestens, er hat, glaube ich, 12 Minuten gespielt, gegen Breitenrhein, 78. gekommen. Und hat das Spiel nicht gedreht. Weil jetzt haben wir so ein bisschen, also das ist meine Schuld, ich gebe das offen zu, haben wir so ein bisschen die Spur verwischt. Thun ist nämlich raus und
wir müssen
uns jetzt fragen, ist der Imeri die Schuld oder sorgt er dafür, dass sie sofort wieder in die Spur kommen? Das sind eigentlich die 2 Szenarien, die ich offensichtlich sehe.
Also beim Imeri finde ich es noch interessant, dass mir ein welscher Kollege nach dem Transfer zu IB gesagt hat, sei noch spannend, also er hat super gespielt, aber eigentlich haben sie bisher nicht genau gewusst, was er ist.
Mhm.
Also, ist er ein Flügel? Nein. Ist er ein Zentrale? Nein. Ist er ein Stürmer? Nein. Also, man hat wie...
Hängende Spitze.
Ja, aber eben so, eigentlich so halb links, so irgendwie, oder? Und die Position, haben sie bei IB irgendwie nie für ihn gefunden oder so. Also, ich finde es cool, dass er auf Thun geht. Ich verstand es von ihm aus gesehen, dass er das macht, weil er muss jetzt shooten. Also geht jetzt einfach nicht mehr anders. Du kannst jetzt nicht nochmal in Bern aufs Bänkli sitzen ein Jahr und das Gefühl hat die zweite Bundesliga Leute da, die Leute nehmen nicht an. Das, also von einem IB-Bänkli gescheiterten Servet-Spieler, der sich sagt, ja, vor 3 Jahren bin ich oder 4 bin ich super gesehen. Nein, vergessen. Ich finde das super. Ich habe mir, es ist lustig, ich habe nur die letzte Viertelstunde geschaut. Ich habe zwar von einer Leserreporterin laufend Fotos bekommen aus dem Spitz. Nachher noch mit
FC Thun zugewandten
Leserreporterin. Nein, eindeutig breiter Einhul und noch mit Platzsturm nachher. Am Schluss hat er gesagt, zwei Jahre Stadionsperre. Aber die letzte Viertelstunde, und da habe ich tatsächlich gefunden, ja, wenn du jetzt sagst, ist Thun jetzt schon vorbei, so wahnsinnig viele Ideen, wie sie zu einem Goal haben wollen kommen, haben sie eigentlich nicht gehabt. Sie sind trotzdem zu ihren Chancen gekommen und der Kastrut Imeri, sie haben gute Standards, das haben wir in den letzten 12 Minuten gesehen, und der Kastrut macht es sicher nicht schlechter. Also von dem her finde ich okay. Und der Michael Heule, der könnte wirklich zu einem Aufsteiger von dieser Saison werden. Auch wenn sie jetzt verloren haben. Der hat dann auch noch Dribblings drin und so. Und bis jetzt haben wir vor allem gesehen, schnell rennen. Also von dem her, es ist nicht alles schlecht bei Thun. Und leset das Interview, wo der Simon Streamer gemacht hat mit dem Marius Benelli. Ich verlinke das auch in unserem Newsletter. Finde es wirklich sehr cool, sehr interessante Aussagen. Lebt sie 12 Jahre in Thun, geht jetzt nicht um wegen dem. Also er hat dann nach dem Match gesagt, ich kann sonst mal laufen, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wahrscheinlich heute wird es schwierig. Und für sie, ich glaube, ihnen hilft, also natürlich ist es nicht toll, dass FC Thun jetzt so draussen sind aus dem Wettbewerb. Millionen verdienen sie aber nicht in dem. Und die Spieler wissen, okay, wenn wir nicht einfach säckeln wie die holen, dann reicht es nicht einmal gegen eine Promotion-Ligist. Das kann in dem Moment helfen. Jetzt sind wir schon knapp in einer halben Stunde. Woran willst du abbiegen?
Das ist eine gute Frage. Ja, wir können vom einen Standardkönig zum nächsten kommen. Und damit wären wir bei GC.
Das hast du dich jetzt schon den ganzen Morgen schon gefreut, oder?
Ich habe gestern, und ich gebe zu, ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen von dem Match. GC gegen Lachen, oder bei Lachen Altendorf gesehen, was auch eine ziemliche Zangengeburt ist für GC. Am Schluss gewinnt man 2-0 durch 2 Goals in den letzten 5 Minuten. Marquez und Mucci, was dann am Schluss irgendwie reissen. Beim Gegner bei Lachen einmal aufgefallen, Norbert Frockei. 1-2 Kilo über, wahrscheinlich Idealgewicht mittlerweile. Ist 36.
Wobei es heisst, also ich glaube, das heisst ja, so leicht ein bisschen mehr auf der Rippen ist ja, glaube ich, ein bisschen sogar gesünder inzwischen sagen als zu wenig. Also so.
Oh, gut, nein, kein Bodyshaming
genau an der Stelle. Genau ideal für sein Alter.
Entschuldige mich in aller Form bei einer Beteiligten.
Das Liebling ist einfach ein bisschen zu eng gewesen.
Vielleicht ist es auch einfach das, oder vielleicht ist das Muster für das Muster unvorteilhaft gewesen. Auch möglich. Von Anfang hat er 2 Riesen-Standards, 2 Riesen-Freistöße rausgeholt, wo man muss sagen, da kann auch einer reingehen. Also der eine geht an die Latte, der andere wird abgewehrt. Wo ich wirklich traurig bin, dass nicht einer von denen rein ist, weil das wäre eine Riesengeschichte gewesen. Und die der erstens GC noch ein bisschen mehr Ärger gemacht hätten, weil man immer gerne den Underdog sieht, wo im Superligist Ärger bereitet. Und der 36-Jährige, der irgendwie auf seinen letzten Meter noch einmal etwas rausholt, gut. Ich weiss nicht, wie hast du GC gesehen?
Also ich habe auch nur, nein, das stimmt nicht, ich habe zwischendurch reingeschaltet und dann bin ich aber auf der Spitze abgebogen, weil dort halt dann
Sensation genau, Formen angenommen hat.
Genau, aber ich muss jetzt wirklich sagen, wir machen uns nicht lustig über Norbert Frockei, weil du läufst an zu einem Freistoß und alle sagen, ja, das ist unser Freistoß-Spezialist und dann zimmerst du da und Latte mit einer sackguten Technik. Und das ist ja jetzt, ich vermute, vielleicht sein grösstes Spiel gewesen, oder? Ich weiss nicht, wie viel Spiel das er schon irgendwie unter nationaler Beobachtung gemacht hat. Also, er geht da an, legt den Ball und sagt, ja, das kann ich, und dann macht das auch, wo du in grösseren Ligen ja Freistoß-Spezialisten siehst, wo man dann gerne mal irgendwie 6 Meter drüber
zimmern. Es gibt portugiesische Weltfußballer, die Dutzende Freistöße sich genommen haben und nie einen auch noch mit Nähe vom Goal gebracht haben.
Genau. Das hat
dann einfach niemand getraut zu sagen.
Ja, und dann kommt nochmal ein Freistoß und du legst nochmal an und der kommt nochmal richtig gut. Dann muss ich sagen, hey, also wirklich Hut ab. Und du hast ja eine gute Idee gehabt für Gianni Infantino.
Genau, wieso für den Gianni Infantino?
Ja, das, der muss ja die Regeln, dass du hast
nein, eigentlich einen Kicker einwechseln. Nein, also der Gianni Infantino hat es ja eigentlich schon verkachelt. Ja. Also man hat ja, das ist wirklich für mich ein Problem, kein grosses, aber ich finde es falsch. Mit Corona hat man die, oder während Corona hat man die Auswechslungsmenge angepasst. Man hat, ist auf 5 hoch. Damals war glaube ich Begründung gewesen, Regeneration und Fitnessfragen. Und hat das nie mehr zurück auf 3 runtergetan. Was, ja, warum auch immer. Man hat gefunden, das ist eine gute Idee. Bevorteilt, man hat das vorhin zum Mittag besprochen, sicher eher die grossen Clubs, die die bessere Bank haben und entsprechend einfach noch einmal zwei gute mehr können reinschmeissen. Jetzt müsste aber eigentlich ein schlauer, weniger solventer Club kommen und sagen, wir suchen jetzt einfach einen Norbert Frockei oder etwas Ähnliches. Und wenn wir 10 Minuten vor Schluss ums Verrecken noch ein Goal brauchen, dann bringen wir den mit dem Wechsel Nummer 4 oder 5. Also die meisten Trainer wissen eh nicht, was sie machen wollen mit all diesen Wechseln. Also so die Pep Guardiola sind Westentaschenformat, die sich dann selber auscoachen, irgendwie, weil sie irgendwie dermaßen noch geniale Idee haben und das System noch einmal umstellen. Einfach ein Wechsel für den Frockei und dann idealerweise wechselst du 4, dann haut er sie rein, dann kannst du ihn wieder rausnehmen. Oder du spielst einfach den Match fertig mit. Das ist viel gewinnbringender als noch irgendwie der 26-jährige Ersatzspieler, der einfach gute Laufwerte gehabt im Training und am Schluss kommt er aber eh nichts zu nichts, wirst verstolpert vor dem Goal. Also ich bin für mehr Frockeis in der Super League, wenn es irgendwie möglich ist. Jetzt hat der Thun sich der Imeri schon gehört. Von dem her, dort.
Für die letzten 12 Minuten.
Der wird auch mehr spielen. So wollte ich es nicht verstanden haben. Aber ich weiss nicht, der FC Winterthur ist doch darauf angewiesen, dass man aus wenigen Mitteln viel macht. Vielleicht als Input in die Richtung. Keine Ahnung.
Also ich wage jetzt meinen längerfristigen Vertrag, den ich da unterschrieben habe,
zu riskieren
und widersprich dir. Es geht natürlich nicht, du kannst nicht einfach einen Frockei reinbringen, sondern es muss ja ein Duo sein. Und das ideale Duo für mich ist eigentlich Jeremy Gimeno, weil du musst ja noch jemanden haben, der Freistoß rausholt. Also Jeremy Gimeno kommt rein, fliegt kreuz und quer rund um den Strafraum, irgendwann mit Pfiffen, und dann kommt, du musst ja eine Vorbereitung haben.
Das ist recht. Darum bist du Sportjournalist vom Jahr geworden und nicht ich. Jetzt ein Hockey hat im Plan, es macht ihn gerade viel teurer.
Ja.
Also, die Anwesenheit vom Gimeno, ich weiss nicht, vielleicht gibt es einen Gimeno im Frockei-Format.
Ich habe das Gefühl, wenn man bei Servet Liesling anfragt,
möchtest du übernehmen noch etwas?
Ich weiss es nicht.
Spesen für die Anfahrt
mindestens. Er muss einen unfassbar guten Vertrag haben in Genf. Wir sind eigentlich bei GC gewesen.
Genau. Tim Meyer dort wieder auftaucht, plötzlich eingewechselt worden. Mhm. Böse Zungen sagen, dann wird wahrscheinlich jetzt sein Vertrag zum dritten Mal das Jahr verlängert mit ihm. Ja, aber also, was bleibt uns? Also der Gerard Scheiblehner völlig bedient, hast du aufgeschrieben, und das zu Recht. Hat nichts schön geredet. Schafft an seinem bei uns Journalisten sehr guten Ruf, dass er ein guter Gesprächspartner ist, der etwas hergibt, wenn man mit ihm redet. Aber was macht er jetzt mit dieser Mannschaft? Also irgendwie, ich habe das Gefühl, das wird auch dort immer schwieriger.
Also ich bin am Dienstag gesehen, GC gegen Bayern schauen, in einem wie immer ausverkauften Letzigrund.
Testspiel, muss man vielleicht noch dazu sagen, nicht Champions League Qualifikation. Champions League,
genau, ein Testspiel gewesen. Und ja, das ist so eine Bayern B, C und dann am Schluss sind für die letzte Viertelstunde hat er wirklich, das war noch cool gewesen, Vincent Kompany hat wirklich Wort gehalten, hat wirklich alle Stars noch aufs Feld geworfen, sodass die, ich sag, ein bisschen böse gesagt, die 20.000 Bayern-Fans vom Stadion gesehen sind, ihre Freude gehabt haben und alle, die mal haben gesehen, schütteln und so. Und man hat nur 1-2 verloren GC und es ist ein vernünftiger Auftritt gewesen gegen einen Gegner, der jetzt nicht top, also am Anfang mit Viertligaspielern aus Deutschland geschaut hat und nachher nicht so wirklich wahnsinnig motiviert war. Und ich habe dann zuerst gedacht, doch, eigentlich ist es ein guter Oben gewesen. Also A, positive Stimmung, die Leute haben Freude gehabt, die GC-Fans haben Freude gehabt, Bayern-Fans haben Freude gehabt, die Spieler haben Freude gehabt, sofern sie GC-Liebli angehört haben. Und die Spieler haben dann noch länger auf Bayern-Spieler gewartet, wie wir Journalisten, weil uns ist dann mal gesagt worden, nein, heute kommt dann gar keiner und zum Liebli-Tüscheln und so. Und da ist aber so eine lockere, angenehme Atmosphäre gewesen. Und dann habe ich gedacht, doch, das ist noch gut, weil jeder GC-Spieler hat irgendeine Szene gehabt, wo wo noch etwas Positives mitnehmen kann. Hat mal den Ball gehalten gegen einen guten Innenverteidiger oder hat mal einen Schuss gemacht oder hat mal einen Dribbling oder so. Und dann habe ich plötzlich am Samstag gedacht, ja, aber wenn sie jetzt das Gefühl haben, ah, das läuft ja, ist ja gut, wir haben ja nur 1-2 verloren gegen die Superstars vorbei und dann ist es im Fall gar nicht so gut. Und vielleicht hilft jetzt das Lachen Altendorf. Also man hat nicht gerade grausam einen am Pinsel bekommen in der Superliga als nächstes oder hat gerade das schon gleich 6-Punkte-Spiel gegen Winterthur, sondern man hat jetzt gemerkt, okay, wenn der Gegner es ernst nimmt und selbst wenn er nur Zweitliga Inter shootet, wird es schwierig für uns.
Und jetzt, wo Vinti zugelassen hat, haben sie wahrscheinlich nächste Woche schon einen Standardspezialist. Das wird eher schwieriger,
genau. Ja, also das ist halt, die Mannschaft ist halt wahnsinnig, wahnsinnig fragil. Wahnsinn. Und der Scheiblin hat noch gesagt, man merkt den jungen Spielern an, dass sie mit der Situation überfordert gewesen sind, je länger das Spiel gedauert hat.
Gut, in aber das ist nicht ein bisschen Plattitüde, wo man sagt, Favorit, und das ist ja GC trotz allem schon ziemlich eindeutig, und dann geht's länger, und du schaffst es nicht, und die anderen machen es gut, und dann schießt der andere Freistoß an die Latte.
Ja, aber
für eine unerfahrene Mannschaft ist das doch schwierig.
Ja. Aber die müssen ja im Abstiegskampf bestehen.
Ja.
Die shooten ja nicht im Mittelfeld umeinander, sondern die haben nur so Match. Die haben eigentlich nur so Cup-Spiel.
Aber sie haben noch ein bisschen Zeit.
Ja, sie
haben noch ein bisschen Zeit. Bis nächstes Frühling in der Barrage.
Es ist nicht in jedem, aber eigentlich als GC mit der Erfahrung von den letzten zwei Saisons, jeder Punkt zählt im Fall in dieser Liga. Und das kann durchaus einen Unterschied machen, ob du mal in der ersten Saisonhälfte einen Unentschieden mitnimmst oder vielleicht sogar gewünscht. Und ich will das nicht absprechen, dass es nicht möglich wäre. Sie hat immer wieder so Situationen, wo du denkst, ah ja, doch, der Mucci, da kann er den Ball gut abdecken oder, und den Goalriecher hat er ja. Der Kreti, der hat eigentlich gute Ansätze oder der junge Dan vorne, der hat ja eigentlich eine gute Technik, außer wenn er mit links will schiessen, dann eher nicht so, aber mit rechts sieht es eigentlich noch gut aus. Aber es müsste mal so in einer Spielsituation müsste gerade 4-5 so ein Ding sein. Und ich habe kurz mit Alain Sutter geredet, nach dem Match gegen Bayern, und hat gesagt, ja, könnte für euch schon, wenn man es jetzt so sieht, eine lange Saison werden. Und er hat gemeint, ja, nein, haben ja eigentlich haben ja alle gleich viel Match. Und dann habe ich gesagt, nein, geht's jetzt im Schnitt 2 mehr.
Das ist witzig
gefunden. Saison, nein, hat's nicht so, ich glaube, hat's nicht so lustig gefunden. Aber,
gut, aber GC, also wenn ich unserem lieben Kollegen Tobias Wiedermann zulasse, der jede Woche sagt, Abstiegskandidat Nummer 1, dann müsstet ihr das ja heute unterschreiben, 2 Match mehr. Das heisst, man hat Barrage wieder auf sich.
Ja, das stimmt. Ja, und Alain Sutter hat auch vor dem Match auf Blue gesagt, wir sind im Moment in der schwierigsten Phase, wo man überhaupt kann sein. Oder wir haben kein Geld, wir müssen eine neue Mannschaft aufbauen. Und, also, ja, aber es ist so. Und dann hockst du in dem Stadion und die Bayern sind zu Gast, die sind ja nur zu Gast, weil sie in dem
Joint Venture sind,
genau,
Red and Gold.
Red and Gold und dann sitzt du die Hoeneß da oben und alle die, wo auch bei GC irgendwie mitschwätzen, Christoph Freund und so und du denkst, ja, aber gönnt ihn doch noch irgendeinen. So.
Vielleicht kommt das noch. Ja, Transferperiode geht ja noch im Moment, haben wir gesagt, in der Schweiz sowieso.
Vielleicht kommt das noch.
Ich, so ein Iran-Kunde oder so.
Ich habe ja schon länger mein GC-Herz entdeckt und ich fände es gut, wenn GC weiterhin in der
Also GC Schule muss in dieser Liga sein. Genau. Das wäre schon gut. Aber es wäre auch gut, wenn sie jetzt langsam mehr würden dafür tun, dass es klappt. Ja. Aber, also, eben, wir dürfen, glaube ich, den Stab nicht über dem Herrn Scheiblener schon brechen. Der wirkt auf mich schon, als ob er einen Plan hat. Aber das, ich glaube, er ist ein bisschen auf die Welt gekommen. Am Sonntag war das Spiel gewesen. Hat du jetzt in dem Interview doch sehr, 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 sehr bedient gewirkt. Also so, wie ich ihn nicht wahrgenommen habe in den ersten 3 Runden, wo es eigentlich, wo er gewisse, ich würde einfach seinem österreichischen Wesen zuschreiben, irgendwo zwischen Sarkasmus und Zynismus, ein Humor, der durchaus unterhaltsam kann sein. Das ist jetzt irgendetwas anderes gewesen. Also da haben wir schon gemerkt, okay, ist vielleicht gerade ein bisschen verschrocken.
Ja, oder, also was mir österreichische Kollegen gesagt haben, ist, also er sagt es einfach so, wie er es sieht. Also er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube und das ist kein guter Match gewesen. Und dann musst du auch nicht anstehen und sagen, es war ein guter Match gewesen. Aber sie sind weitergekommen. Ich habe in meiner grandiose Karriere, weiss nicht, wie viele Erstrunden Cup-Match gemacht. Ich habe auch Teams gesehen, die nachher in der Champions League irgendwie gegen einen Premier League-Club gewonnen haben, wo in der ersten Runde gegen einen Erstliga-Club auch nicht 5-0, 6-0 gewonnen haben, sondern irgendwie mit
ihnen. Du wolltest sagen, ein gutes Ross.
Nein, das will ich nicht sagen, aber ich sage, die Match, das ist einfach, du musst einfach weiterkommen. Schlussendlich musst du, also ich, Phrasenschwein, aber so, ich mag mich auch noch erinnern, irgendeinen Match, wo dann der Delgado macht, dann halt irgendein ganz softer Penalty und Pfiffen schiebt er dann halt so wie mit den Badelatschen rein und dann gewünscht einzeln und alles. Niemand interessiert es mehr.
Also, apropos, einfach weiterkommen, FC St. Gallen, 13-0.
Einfach weiterkommen, gegen Wallenstadt. Genau.
Meine Lieblingsszene eigentlich vom Göpp-Wochenende, der Verteidiger von Wallenstadt, der beim 11. Gegengoal, wo sie ausgespielt werden, wirklich die Hand hebt, zum Linienrichter rausschaut und Offside reklamiert.
Sehr, man kann es probieren.
Sehr herzig, ja. Sehr herzig. Dort ist der Köbels weg.
Ja.
Wird interessant gewesen, was man mit dem Geld macht. 19 Millionen soll Paris FC, was ein sehr, man sagt, ich glaube, im Fußballsprech interessantes Projekt ist. Aufsteiger in die Ligue 1 und im Besitz von einem schwerreichen französische Industrielle, wo was schon wieder herstellt?
Louis Vuitton unter anderem.
Genau.
Ja.
Genau.
Ich habe mich gefragt, ich habe mir aufgeschrieben, mehrere Fragen zu dem Transfer. Wäre es nicht der Traumtransfer von Noah Okafor? Bekommt man Prozent auf Täschli oder werden Boni in Jacken auszahlt? Bei Paris jetzt FC.
Ist der Okafor, habe ich vorhin gerade gelesen, bei Leeds, ein heisses Eisen. Ja. Ich weiss nicht, ob LW HM,
ja.
Dort auch irgendwie Anteil hat, keine Ahnung.
Nein, vermutlich nicht.
Einfach muss er die jetzt weiterhin selber kaufen.
Ja. Nein, also, dass er geht, ist ja klar gewesen. Eben, irgendwo zwischen 8 und 10 Millionen, irgend heisst, weiss man, ich kann mich eigentlich gar nicht so genau definieren, weil schießt er noch 2 Goal, verdient man noch ein paar mehr. Es gibt aber auch, und es ist ein guter Deal von St. Gallen, sie bekommen aber nicht das ganze Geld. Je nachdem, welche Quelle man will glauben, sind es dann bis zu 50%, die noch an die AS Monaco abgehen. Ich finde es aber trotzdem, ich finde, St. Gallen hat probiert manchmal etwas. Ich finde es noch gut. Also sie sind ja finanziell sehr solid unterwegs und können sich das auch leisten, aber sie machen das dann auch. Sie probieren mal etwas. In Samé ist jetzt in die Hose gegangen, sind durch nicht mehr in St. Gallen Stifter irgendwie in Polen, warum auch immer, man fragt sich gerade, was ist mit der polnischen Liga los. Aber der Köbels ist ja ein Gamble gewesen. Und zwar auf ganz, ganz Haufen Ebenen. Also hat man da einen jungen Spieler geholt, der mit 16 mir schon zum nächsten Riesentalent in Frankreich auf...
Das ist nicht sein teuerster Transfer, nein. Der 10 Millionen Transfer hat schon mal 20 gekostet.
Hat 50% am Marktwert eingebüßt, blöd gesagt, ja. Man holt den von Monaco, der hat wenig oder gar nicht gespielt und ich weiss nicht, Matthias Hüppi hat mir das erzählt, wo der angekommen ist. Das war ein Wintertransfer gewesen. Und sie sind gerade am Schneeschippen gewesen im Stadion, weil es in St. Gallen mal seine Schneesicherheit unter Beweis gestellt hat. Und sind alle am Schneeschippen gewesen und der Hüppi sind dann irgendwie so mit Gummistiefeln halt auch so dort gestanden, dann sind sie offen in die Loge. Und unten sind noch alle am Schneeschippen und dann sind der Willem gekommen mit 2 oder 3 Social Media Leuten, die in so einem 360 Grad Film und so. Und dann hat er zuerst gedacht, okay, das ist jetzt schwierig für den wahrscheinlich das. Und dann hat er gedacht, aber es könnte auch für uns schwierig werden. Das ist ein Spieler, der
hat auch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Ich glaube, ja. Das darf man sagen. Vielleicht hat er nachher seine laufenden Kosten runtergeschraubt. Jetzt hat er nur noch einen Social-Media-Mensch, der ihn,
dann hat sie dann heimgeschickt und sie haben dann gesagt, du Willem, vielleicht machst du das nächste Videofilm nicht allein oder so.
Ja, plötzlich Selfie-Optik ganz
genau.
Köbels im Instagram-Kanal haben wir jetzt nicht kontrolliert.
Nein, aber ich meine, aber sie haben etwas ausprobiert und es ist jetzt aufgegangen. Und wenn der Roger Stilz schon immer kritisiert wird, auch bei uns, muss ich sagen, immerhin ist es ihm gelungen, den Vertrag mit dem Köbels bis 27 zu verlängern. Und nur dank dem haben sie jetzt können das Geld reinholen. Die Frage ist natürlich jetzt, wen holen sie? Der Moritz Brzezinski, wahrscheinlich
ja, von
der Arm vorne ist, der wird es nicht mehr.
Wo jetzt zwar so gelandet ist.
Genau, der hat jetzt beim FCB unterschrieben und sie werden etwas müssen machen. Aber ich finde, es ist eben, es war ein Gamble gewesen, sie haben es probiert und es ist aufgegangen. Er hätte auch grausam können in die Hose gehen, hätte können sein, dass der junge Mann in der Ostschweiz ankommt und merkt, es ist im Winter, ist es mir zu kalt, ich finde keine Freunde, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf Fußball, das weißt du auch nicht. Das gibt es manchmal auch. Also, ja.
Nein, in St. Gallen hast du doch Bock auf Fußball.
Nein, ganz grundsätzlich. Das gibt es bei jungen und bei älteren Menschen, dass sie plötzlich merken, der Job, den ich mal angefangen habe, mit, weiß nicht, eben auch mit 16, ist eigentlich gar nicht das für mich. Nein, ist eigentlich ein gut. Also, schade jetzt, weil er super gestartet ist, aber eine gute Geschichte für St. Gallen.
Das sie geht eigentlich holen. Gut aus für St. Gallen. Ich meine, letzte Saison hat er 14 Goal geschossen. Nein, stimmt. Nein, viel weniger. Da Colo ist ein Torschützenkönig geworden, oder? Mit 14. Ja. Hat jetzt die Liga nicht kurz und klein geschossen, eigentlich in der letzten Saisons. Jetzt stark in die Liga gestartet und logischerweise auch einer, der viel mitbringt und noch jung genug ist. Wir dürfen gespannt sein, was er in diesem Paris macht. Und,
dann gehen wir doch zum Herrn Boschinski weiter, oder?
Genau,
ja. Auf Tube. Wir machen
ja, unbedingt.
Wir sind bekannt dafür, für unsere...
Von Paris weiter auf Europa. Der FCB, der ja doch in Sphären spielt, wo man irgendwie gefühlt lang immer noch hatte. Dann hat man gemerkt, nein, doch nicht mehr. Und jetzt endlich wieder Champions League Qualifikation, ja. Mindestens.
Ja. 14 Goal hat er übrigens geschossen.
Doch, hat das gestimmt.
Ja.
Okay.
Genau, damit doch noch irgendeine Zahl stimmt bei uns im Podcast.
Haben wir nicht, die Ablösesumme ist rein spekulativ. dann können wir jetzt eben Herr Broschinski, dann lassen wir die einfach weg. Nein, dort irgendetwas zwischen 1,8 und 2,5 Millionen gehört und liest man, wo Basel auf Bochum überwiesen hat für einen Stürmer, der jetzt das Netz nicht gerade zerschossen hat. Jemand in diesem Dokument hat aufgeschrieben, kann Broschinski das oder ist es einfach ein ostdeutscher Ajeti? Also ein Stürmer mit gutem Mass, wo sehr fleissig für die Mannschaft arbeitet, aber nachher ein Goal nicht schießt.
Ja. Ich habe ihn jetzt gegen Biel gesehen. Mhm. Ich habe von jemandem hat mir eine WhatsApp-Nachricht aus Bochum gezeigt, die sehr fies war von einem Bochum-Fan, der so, ich paraphrasiere, jetzt drin gestanden ist, im Zweikampf gegen die Mülltonne, gewinnt im Schnitt die Mülltonne.
Das ist sehr fies.
Ja. Das ist sehr gemein und so hat er jetzt also nicht gewirkt. Er hat gute Laufwege gehabt, er war willig gewesen, er hat jetzt mich nicht so schusstechnikmässig, hat mir jetzt nicht umgezogen, Lionel Messi. Also,
das würde ein bisschen erklären, warum die Goalzahl für einen Mitstürmer immer einstellig ist.
Und warum er in Basel gelandet ist. Sonst wäre er nicht in Basel gelandet. Also, sein Goal, das er schießt, sein erste gegen Biel, läuft er allein Goal zu und der Goalie findet dann schon, komm, ich laufe dem gar nicht entgegen. Der macht ihn und das ganze Goal ist leer und er schafft ihn fast den Ball irgendwie an den Kopf zu ginken, aber immerhin mit so viel Wucht, dass er dann reingeht. Lassen wir dem Zeit. Ich finde, also im Sturm, ich habe geschrieben, die Karten werden neu gemischt. Also Kevin Carlos hat das Köfferli, glaube ich, gepackt. Es geht einfach darum, wo ane und stimmt es finanziell, aber glaubst du, also nicht ich glaube, sondern man legt ihn auf dem FCB sicher keine Steinwege, sondern tut eher noch ein bisschen das Rämpeli machen, dass das Rollköpfchen auch gut aus der Wohnung rauskommt. So. Das hat nicht geklappt. Genau, kann man sagen, es ist ein Transfer, man hat Geld ausgeben führen innerhalb der Schweiz 1,5 Millionen oder so.
Wahrscheinlich verdienen wir sie da noch.
Vielleicht, eben genau.
Also so schlecht ist denn die Bilanz am Ende?
Gar? Nein, genau. Aber sportlich hat es nicht geklappt. Er ist frustriert. Man merkt es, er ist verunsichert. Er bringt nicht das, was er gedacht hat, was ihm passiert. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er vorne in und der Jadon Shaqiri, das ist wie ein Cheat-Code. Also der andere schlägt einfach immer den Ball auf den Kopf und dann ist jedes Mal ein Goal. Ein, zweimal hat es geklappt, aber sonst nicht. Ajeti wird bleiben und ich habe das Gefühl, auch gegen Kopenhagen, oder was jetzt darum geht, am Mittwoch
im Champions League Spiel, Qualifikation.
Genau. Habe ich das Gefühl, hat wahrscheinlich der Albion schon noch die Nase vorne, einfach auch weil er das ganze Team besser kennt, weil er eben extrem mannschaftsdienlich shootet. Jetzt haben sie halt zwei von diesen Spielern, was ich beim Kevin Carlos gefunden habe, das hat er bei Ivo noch extrem geschafft, eigentlich so wie es Räume zu schaffen für sein Team oder beziehungsweise den Gegner so hindern zu drücken, dass der nicht die ganze Zeit irgendwie Yverdon verdrückt. Und das hat er irgendwie, das schafft er, Ayeti schafft das gut beim FCB, finde ich. Also er hält die hohe Linie und ist dort vorne und beschäftigt halt einfach die Verteidiger, die dann nicht Druck machen im Mittelfeld. Und ich glaube, das kann der Boschinski auch. Und Ballannahmen und Schüsse und so, das schauen wir dann mal gegen einen richtigen Gegner.
Bin gespannt. Wirdst du als langjähriger Basel-Berichterstatter eigentlich nostalgisch, wenn du jetzt auf den Mittwoch schaust? Erstens, ich weiss nicht, Champions League Hymne kommt, glaube ich, noch nicht, oder? Oder wird die gespielt? Ich bin gar nicht sicher. Champions League Quali, das habe ich mich schon lange gefragt. Ich glaube es nicht. Man läuft auch noch ohne den Badge auf und an. Das ist also so ein bisschen Handglismet. Aber Mohamed Elyounoussi, zu guten alten FCB-Zeiten, ist also eigentlich auf den letzten Meter, ist er noch Birkir Bjarnason und Elyounoussi sind so meine zwei, die ersten zwei, die mir dort in den Sinn kommen. Deine Gefühlslage? Mittlerweile, glaube ich, 31.
Meine Gefühlslage zum Mohamed Elyounoussi.
Ja.
Das war ein sehr netter gewesen. Oder wird er immer noch sein? Oder so ist er einmal rübergekommen. Ich habe nicht wahnsinnig.
Das ist massiv verändert.
Vielleicht hat er sich massiv verändert. Das ist ein absolut, ist ein Drecksack geworden, in England. Ist es so ein Transfer gewesen, wo so ein klassischer damals FCB-Transfer, also schon relativ hochpreisig irgendwie reingeholt. Ich weiss nicht, ob schon norwegischer Nationalspieler war oder U-Nationalspieler auf jeden Fall. Also dort damals hat man ja einfach nur Nationalspieler verpflichtet. Da haben sie, glaube ich, mal Phase gehabt, wo sie, glaube ich, 5, 6, 7 Nationalspieler gleichzeitig geholt haben. Und der ist dann für 18 Millionen zu Southampton, ohne dass man jetzt irgendwie das Gefühl gehabt hat in Basel, glaube ich, das ist die Granate. Also, der war gut gewesen und der war halt schnell gewesen und das hat dann immer so das tut dann immer so die Preise in die Höhe treiben. Aber es ist einfach so, vielleicht, wenn er, weiss nicht, beim FC St. Gallen geshootet hat, wäre er vielleicht auch gegangen, aber dann vielleicht halt für 3-4 Millionen hat man das Gefühl gehabt. Aber es ist halt, ja, es sind die grossen FCB-Zeiten gewesen. Und, ich bin gespannt, wie er, also er hat bei dem 5-0 gegen Malmö, hat er ziemlich gut geshootet, wo sie weitergekommen sind. Die haben schon eine Runde mehr müssen shooten. Und ich bin nach dem Match in Basel, nach dem Cup-Spiel, 6-1 in Basel gewonnen gegen Biel in der Wiederauflage vom Cup-Final. Mhm. Haben mich ein paar Leute gefragt, ja, was glaubst du? Und irgendwie bin ich wahnsinnig zurückgehalten, was jetzt die Chance vom FCB gegen Kopenhagen betrifft. Obwohl, laut Transfermarkt haben sie beide gleich viel Transferwert, 75 Millionen, aber das ist ja so ein bisschen, und die Form. Ich habe das Gefühl, der FCB ist im Moment defensiv wirklich vielleicht nicht bereit, gerade noch für die Champions League Quali.
Ja, du hast es geschrieben, oder? Es ist eine der Bausteine der Innenverteidigung, wo es 3 Namen gibt: Acete, Vujo, Barisic. Und 3 Kombinationen. Und keine von denen hat bis jetzt, das haben alle mal dürfen versuchen, mit jedem jeweils als Partner. Keine von diesen Kombinationen hat wirklich funktioniert. So, dass man muss sagen, doch, das ist sattelfest. Jetzt weiss ich nicht, inwiefern es die veränderte Gemengelage im zentralen Mittelfeld, Leonhard Lauweg, auch eine Rolle spielt. Das hat dann auch Auswirkungen vielleicht der Reihe weiter hinten. Man sucht noch eigentlich in diesen zwei Positionen, oder? Im Zentrum.
Nein, eben, ich,
in der Abwehr.
In der Abwehr sucht man und den Flügel sicher.
Ja, Flügelstück.
Also, genau. Weil im Zentrum haben sie ja, sie haben einen 18-Jährigen geholt aus Serbien. Ich habe immer den Bakunin der russische Revolutionär im Kopf, aber
ich glaube, Bakunin,
nein, der ist es garantiert nicht, der wäre jetzt tot. Der ist aber halt erst 18, Bacanin, ich glaube, hat noch ein Bögli oben drauf, ich weiß. Ja, es ist, ich habe das Gefühl, sie haben gute Achter, aber kein Sechser.
Das ist der Aftulau.
Das ist der Aftulau, wobei du jetzt ja auch nicht das Gefühl hast, dass der, der allen den Ball abgebissen hat. Aber irgendwo dort, vielleicht ist es auch, weil man nochmal ein bisschen offensiver steht. Und es ist halt, ich finde, Adrian Barisic eigentlich von diesen 3 Innenverteidigern, eben der, der noch fit war, habe ich das Gefühl gehabt, der hat eigentlich vor allem fast ein bisschen am meisten. Also Acete ist noch sehr schnell.
Mhm.
Und eigentlich musst du laufen, weil sonst bist du auf höherem Niveau auch verschossen, wenn du keinen schnellen Innenverteidiger hast. Der hat aber halt, ist auch noch jung und der macht noch so seine Fehler. Vujo, finde ich, ja, ist ein guter Backup für die Super League. Aber es ist wirklich im Moment, man hat das Gefühl, dort in diesem Dreieck eben 6 oder 2 Innenverteidiger, dort passt es irgendwie nicht. Was super ist bis jetzt, Keigo Tsunemoto.
Von der RWK, Außenverteidiger.
Ja. Top. Also der ist gedanklich, gut, ist der einfach wahnsinnig. Also der scheint mir ein extrem spielintelligenter Spieler zu sein. Du siehst in Situationen, du denkst, ah, jetzt könnte der Ball wahrscheinlich dort hin, zack, ist er dort. Also sehr, weißt du, gar nicht unbedingt im Zweikampf gehen, weil er schon dort ist, wo der Ball ankommt, wo der Gegner spielt, finde ich sehr, sehr interessant. Also ich habe den schon bisher am Anfang gut gefunden, aber sehe ich halt nicht im Stadion immer. Da hat mir sehr gut gefallen.
Also ein Neuzugang, der funktioniert. Sonst haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Am Schluss ist es dann wahrscheinlich tatsächlich auch eine Routinefrage. Und dort hat Kopenhagen die Nase vorne, oder? Das ist Uel Yunusi erwähnt, der im letzten November auch noch also Länderspiel gemacht hat für Norwegen. Mittlerweile 55, das vorige Spiel nachgeschaut. Also, der hat schon eine vernünftige Karriere angelegt, seit wir das letzte Mal im Auge hatten. Thomas Delaney haben wir erwähnt, glaube mit dem Tobi vor 2 Wochen, wo wir die Mannschaftsliste durchgegangen sind.
Ist jetzt angeschlagen gewesen, aber sollte wieder zurückkommen, hat es geheißen.
Und es ist auch sonst ein Team, das durchaus einen Altersschnitt, die schauen jetzt nicht extra noch einmal nach, sonst wird man noch die These kaputt gemacht. Aber wo der Altersschnitt durchaus hoch genug ist.
Ist ja schwierig, den Altersschnitt auszurechnen vom FC Kopenhagen, weil sie haben ja den Youssoufa
Das ist jetzt gemein.
Im Kult für 5 Millionen.
Offiziell 20 Jahre alt.
Sondern laut seinem Pass, 20 Jahre alt. Es hat Ende letztes Jahr, es hat schon mal eine Spiegelgeschichte gegeben, was geheissen hat, er ist älter, dann jetzt im Winter ist sein Vater auf Pro7 auftreten mit einer eidesstattlichen Erklärung. Er sei 4 Jahre älter, also er sei 24 jetzt, und er sei auch gar nicht sein Vater, sondern einen eigenen adoptiert. Das Problem an dieser Geschichte ist, dass der Joseph Moukoko auch schon eine eidesstattliche Erklärung mal vor Gericht abgegeben hat, dass das Geburtsdatum stimmt von seinem lieblichen Sohn, dass er nicht adoptiert hat. Also das ist so ein bisschen hier und her. Aber das haben wir vorher auch schon beim Essen besprochen. Er hat einmal die U19-Meisterschaft mit Dortmund kaputt gemacht und die ist unterbrochen worden. Gab's nach 20 Matchen oder so wegen Covid und dort hat er 34 Goal geschossen. Und selbst wenn er dort, also selbst wenn er das Geburtsalter hat, das er hat, dann wäre er dort, glaube ich, 15 gewesen. Und wenn er das Geburtsalter hat, wo sein Vater behauptet, dann wäre er 19 gewesen. Also er hat immer noch in der gleichen
Alterskategorie. Also der Rekord gilt so oder so.
Ich finde schon. Also das, ja. Egal welches Alter das er hat, der kann eine gute Karriere machen, der hat Anlagen. So.
Ich glaube, das ist unbestritten. Das ist
nicht so wie ein amerikanisches Wunderkind, wo man...
Ist das Freddy... Warte jetzt mal, Adu.
Freddy Adu, wo auch Nike scheint so eine Vorliebe zu haben für irgendwie Sponsoring-Verträge mit Spielern, wo irgendwie wahnsinnig jung aufgejazzt werden. Also der Moukoko hat auch so einen riesigen Nike-Vertrag. Ja, also er hat jetzt einen Schritt, er kann shooten, hat jetzt nicht von Anfang an geshootet, aber finde ich, also ist auch ein spannender Name, der da kommt, auf der FCB zu.
Und aber du bist pessimistisch.
Ich habe das 5-0 gegen Malmö, man hat schon gewusst, dass Kopenhagen gegen Malmö favorisiert ist, aber die haben wirklich im Hinspiel, haben sie gesagt, also weißt du was, Malmö, wir sind jetzt hier Gast, das heisst, hier nehmen wir dir mal den Ball, wir stehen hinten, wir bekommen keinen, wir schießen euch dann daheim schon ab. Und es ist also... Ist also eindrücklich gewesen. Und irgendwie, expected goals wären es, glaube ich, 0,7 gewesen. Und sie haben 5 geschossen. Jetzt kann man sagen, es spricht dafür, dass sich das nicht los wiederholen.
Genau.
Vielleicht sind sie aber einfach.
Vielleicht
zielen sie einfach sehr genau. Also, der FCB wird müssen daheim vorlegen. Und der Ludovic Magna hat dann noch gesagt, drittes Heimspiel, dritter guten Auftritt, das Stadion pusht aus, wir brauchen das Jockeli. Und, Ich bin immer zu weit pessimistisch. Ich bin pessimistisch, aber ich lasse mich gerne überraschen. Also die Basel haben zwar gesagt, nein, Favoritenrolle wollen wir nicht sagen, dass die anderen sind und so, aber ich finde, es wäre ein sehr, sehr starkes Zeichen, wenn man gegen das Kopenhagen weiterkommt.
Das wäre es definitiv, aber wenn man, also, muss man schon sehen. Also, Basel, neuer Trainer, da kann man kann man sagen, es ist niemand traurig gewesen, dass es mit dem Fabio Celestini nicht weitergegangen ist. Das ist, glaube ich, definitiv so, ohne dass man irgendjemandem zu nahe tritt.
Ich glaube, nicht einmal für ihn ist
es Ich glaube, dem geht es gut oder relativ gut in Moskau. Wir haben jetzt länger schon ihm nachgefragt. Aber ein Wechsel ist ein Wechsel. Und du musst dich zuerst irgendwie wieder finden. Und wenn man die Kopenhagener Mannschaft anschaut, also es ist dann gleich auch noch sonst ein paar Nationalspieler, skandinavische Dinge. Das wird definitiv keine Laufkundschaft sein. Aber wer weiß, vielleicht haben wir einen Trumpf, den Besitzer oder Mitbesitzer von Kopenhagen, der im St. Gallischen irgendwo im Hinterland ein Schloss besitzt, auf einem Schloss wohnt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form sich noch gegen den auslegen oder gegen FC Kopenhagen auslegen, dass man dort irgendjemand festsetzt oder Mittel eingefriert oder, ich finde, da müssen wir, vielleicht lernen wir jetzt von, Es gibt da ein Land, das im Moment mit bürokratischen Hürden gegen unsere Wirtschaftskraft vorgeht und uns immense Zölle aufleitet. Vielleicht kann man irgendwie along those lines sich irgendetwas einfallen, um den dänischen Besitzer vom FC Kopenhagen und einem Schloss in Wiel in irgendeiner Form ein bisschen einbremsen. Keine Ahnung. Das wäre, ich glaube, für das Wohlergehen vom Schweizer Sport wäre das absolut verdienstvoll.
Er gilt also so ein bisschen als Bernhard Albstag vom FC Kopenhagen.
Das ist sympathisch.
Äußert sich gerne mal in den Medien zu Sachen, wo jetzt das die sportliche Führung nicht alles Gefühl haben, dass er den absoluten Durchblick hat. Und ist auch sonst sehr zurückhaltend. Also können wir Lars Seier Christensen googlen und es gibt ein Familienfoto von vor 10 Jahren, großartig mit 2 Zebra oben und 5 Töchter mit seiner Ehefrau und es sieht also recht partymäßig aus, ziemlich bling bling und er ladet auch gerne mal Fernsehstationen und so zu sich aufs Schloss und präsentiert seine Auto und seine Weinkeller. Und
sollten wir uns vielleicht mal vordrängen, dass wir da auch dürfen gehen?
Genau, also wer auch europäisch shootet, ist IB. Gegen Slovan Bratislava, da finde ich es jetzt gerade umgekehrt. Also wenn sie weiterkommen eigentlich. So wie sie shooten im Moment, muss ich sagen, bin ich nicht sicher, ob sie müssen weiterkommen. Aber ich finde, IB muss weiterkommen. Sie haben gegen Courtetel 4-1 gewonnen, tönt sehr souverän, ist aber relativ lang gegangen. Aber gut, okay, sie haben ernsthaft die Bütz abgeliefert und haben am Schluss 4-1 gewonnen. Mit so einem Handspenalty, wo man denkt, ja komm, lass ihn doch einfach, es gibt ja keine Wahl, musst ihn ja nicht pfeifen als Schiedsrichter, wäre niemandem aufgefallen. Und mit dem François Marc, was kommt dir in den Sinn, François Marc? Trainer Courtetel?
Also Christian Gross kommt mir in den Sinn, der eine Vorliebe hatte für zum Teil furchtbare Spieler zwischendurch, wo man sich immer gefragt hat, was genau will er mit dem, aber es war wahrscheinlich ein Charakterspieler gewesen. Also du kannst mir das genauer sagen. Ich bin extrem gespannt gewesen, wie der heute aussieht, weil der hat schon damals irgendwie so, die Tür, so ein bisschen das Türsteher.
Fremde Legion.
Genau, ganz. Also hat ja eine spannende Geschichte, ist im Göpp eigentlich entdeckt worden für den FCB und dann doch, was glaube ich, 2 oder 3 Titel gehabt mit Basel Göpp und Meisterschaft. Also doch eine schöne Karriere hergeleitet in der Schweiz. Und ist aber gleich einer von den Spielern, wo man sich immer gefragt hat, okay, wieso eigentlich? Und man hat sich dann auch nicht gewundert, warum also sonst nie wirklich so zu der ganz grossen Karriere gelangt hat. Und jetzt wieder auftaucht.
Hat erst gerade kürzer seine Karriere beendet beim FC Concordia Basel.
Ja also gut, ist noch voll im Saft.
Und uns jetzt sofort Trainer
unter den Augen von der Elisabeth Bohm-Schneider, sehr sympathisch, sich dort unter das Publikum gemischt. Ja, und hat dann staatstragend passendem Anlass vor den Augen von der Bundesrätin Sachen gesagt wie gut gekämpft, bin stolz auf meine Mannschaft, aber die anderen sind halt abzockter gewesen. Ich weiss nicht, ob das jetzt der ganz grosse Test war für IB vor Slovan Bratislava. Und du hast recht, IB 4 Spiele, 5 Punkte in der Meisterschaft. Vor 2 Wochen habe ich den Stolperer auf der Schützenwiese noch klein geschwätzt. In der Zwischenzeit ja, sieht es ein bisschen anders aus.
Ja, und Gregory Wüthrich verletzt. Das
Stütze geholt in der Abwehr.
Ja, und das ist wirklich schade. Jetzt vor diesem Match hat sie wirklich, wirklich können brauchen. Ich finde, sie sind offensiv immer noch überraschend einfallslos, wenn man diesen Match jetzt angeschaut hat. Ich will nur noch ganz kurz zum François Marc
zurückkommen. Ja, bitte, excuse, du hast
doch etwas. Er hat nämlich etwas Schönes gesagt, hat seine Spieler nämlich motiviert und haben gesagt, hey, ich bin vor allem in so einem Match entdeckt worden. Und das ist Und Christian Gross ist das noch häufiger passiert.
Das ist professionelles Scouting. Da spielt einer gut gegen dich, nimmst du ihn grad.
Genau, das hat ja nachher Chelsea mit Mohamed Salah auch gemacht. Er hat nämlich auch den Eren Derdiok hat er nämlich auch im Cup entdeckt. Der hat für OB Old Boys Basel. Und der hat dann gesagt, oh, tut er da nicht böse. Und der hat dann auch geholt und der hat ja auch eine gute Karriere gemacht.
Also 50% Quote, würde ich sagen, Christian Gross. Treten wir ihm jetzt da zu nahe?
Ja,
wahrscheinlich schon. Er hat einmal gespielt, der Marc. Aber jetzt kann man fragen, trotz oder wegen Marc?
Also, François Marc, für mich war klar, dass der Christian Gross, der FCB, wird verloren müssen, wo er nach einem Match, wo sie dann eben nicht mehr Meister geworden sind, hat er tatsächlich gesagt, es heigne der spielstarke François Marc gefällt. Und früher haben wir sich so in den ersten 9,5 Jahren Christian Gross hat sich niemand getraut irgendwie. So, man denkt, okay, das ist jetzt eine komische Aussage, aber es wird wahrscheinlich schon stimmen, weil alles wird zu Gold, was er anlangt. Und dort haben, ich glaube, es ist gar im Presseraum ungläubig gelacht worden, oder auf jeden Fall haben
noch alles.
Und die Aussage ist dann so am Ende gestanden von seiner sonst großartige Basel-Zeit. Ich hoffe, sie sind einfach, das ist ein langsamer Start, man findet sich langsam. Also ich finde es wirklich, also sie sind ja trotzdem, also wenn sie jetzt gegen Slovan verlieren, sind sie trotzdem immerhin in der Conference League. Ja. Wenn der FCB gegen Stockholm verliert, sind sie immerhin in der Europa League. Wie?
Kopenhagen.
Kopenhagen, das Stockholm. Ja, Entschuldigung, das andere, genau. Stockholm oder Kopenhagen, hauptsächlich Norwegen.
Genau.
Sind sie immerhin in der Europa League, was vielleicht sogar sportlich fast ein bisschen mehr Sinn würde machen, so, wenn man sich an die letzte Champions League
Kampagne von IB erinnert.
Ja, wo jetzt nicht so viele Punkte geblieben sind. Aber ich finde jetzt schon, jetzt, also Giorgio Contini ist jetzt ein halbes Jahr dort, hat eine Sommerpause gehabt, man hat einen Spieler geholt. Ich setze so Druck auf, bitte liefern gegen Slovan Bratislava, auch damit es nicht so unfassbar deprimierend ist, was die Schweizer in diesem Europacup abliefern. Lausanne, top, immerhin Astana geschlagen, zweimal, also brav, ihre Arbeit verrichtet, nach irgendwie 48 Stunden Flug und so, alles top, aber die spielen jetzt halt gegen Beşiktaş.
Das musst du im Normalfall nicht höchst gewinnen.
Genau, gewünscht vermutlich nicht beide Spiele 5-0.
Aber IB, also da müssen sie einfach, das ist jetzt, so wie IB im Moment drauf ist, dann müssen sie einfach irgendwie gewinnen. Das ist so, da sind wir wieder beim guten Ross, der so hoch kommt, wie es muss, irgendwie anwürgen über zwei Matches. Man hat eigentlich ein Team, das das auch irgendwie sollte können, rein vom Spielstil, wo man sie also ein bisschen etabliert hat. Und dann schauen wir weiter. Ich glaube, das ist die Ansage. Und mehr kann man dann auch nicht verlangen. Oder muss man im Moment nicht verlangen.
Genau. Und das ist auch nicht so, niemand verlangt, dass man die jetzt überrollt. Kein Fan sagt nach einem Match, wenn es 2-1 war, ja, aber es war langweilig. Sondern man hat 2-1 gewonnen. Also beste Voraussetzungen. Man kann billigen 4-4-2, hohen Ball vorne reinwumsen. Dann
ich freue mich, das wird super am Donnerstag.
Nein, es wird jetzt grossartig.
Also Champagner schon einstellen. Ein schöner Fernseher. Europa-Köpfe.
Nein, vielleicht ist das ja auch, es gibt immer wieder so Saisons, wo Mannschaften ja so furchtbar spielen. Also, sie sind noch nicht auf dem Niveau furchtbar.
Ja, aber ich sage, jetzt bist du also knallhart.
Aber es gibt, und dann haben sie so einen Europamatch. Mhm. Und plötzlich funktioniert es. Und der linke Verteidiger schaut zum Innenverteidiger und denkt, ich kenne den ja. Der kann ja sogar shooten. Und der Stürmer vorne macht ja sogar ein Goal. Und jetzt glaubt man plötzlich dran. Und dann macht es wusch. Also, nehmt das mit, und fliegt, finde ich. Was haben wir uns noch alles aufgeschrieben?
Das Ausland haben wir uns aufgeschrieben. Das müssen wir wahrscheinlich im schnellsten Durchlauf machen. Ich weiss nicht, wo stehen wir? Minuten?
1.08. Das ist
ein abgebrochener Nachmittag. Genau, also können wir uns gerade wieder zurücklehnen.
Arnold Frocke ist noch gar nicht eingewechselt worden bei uns praktisch.
Norbert, bitte, so korrekt müssen wir sein. Entschuldigung. So korrekt müssen wir sein. Aber close enough. Ausland. Es gibt die dicke, grosse Schlagzeile. Granit Xhaka, Sunderland, haben auch immer gesagt, genau der richtige Transfer für ihn. Nein, aber jetzt ohne Kohl, die haben die erste Runde Premier League, Heimspiel gegen West Ham. Und wenn du dir den Match und auch die Bilder sonst, wo BBC dann noch Match of the Day gezeigt hat, angeschaut hast, Gänsehaut-Atmosphäre, ist Wahnsinn. Also sie sind 8 Jahre weg gewesen, abgestiegen. Man hat das auf Netflix können verfolgen, wie dramatisch, katastrophal der Club geführt gewesen ist und was das mit den Leuten in dieser Stadt gemacht hat, wo eine grosse Fußballstadt ist. Und jetzt sind sie wieder da. Und das ist irgendwie, hast du das Gefühl, das war der Tag vom Jahr gewesen für 90% der Leute, die auf Stadtboden von Sunderland daheim sind. Und die spielen dort einen sehr nüchternen Fußball. Die Mannschaft, die vom Granit Xhaka als Captain aufs Feld geführt wird, macht aber sehr viel richtig, irgendwie sehr leidenschaftlich und so ein bisschen, wir Kontinentaleuropäer, die Nase rümpfen, ja, die Engländer, stimmig, so ein bisschen, grossartig. Also so wirklich Gänsehaut-Atmosphäre, englische, du hast Roar aufgeschrieben, ja. Das ist, glaube ich, der Fachbegriff, der
internationale. Nein, ich finde, genau. Das ist das, was...
Das Geräusch, was die Ultrabewegung ein bisschen rausgebracht hat, genau. Aus der kontinentaleuropäischen Stadion durch den, nicht anders jetzt, liebe Ultra, von der Tour-Sing-Sang, wo halt einfach verunmöglicht, dass man auf das, was im Spiel passiert, reagiert, was eben schon das Potenzial hat, dass es das Erlebnis noch einmal verstärkt.
So. Ja. Also ich habe es begriffen zumindest. Ja, falls du den Match nicht sonst geschaut hast, Match of the Day, alle haben ja inzwischen Replay, TV, kann man nachschauen. Schaut einfach den Match an und hört, der Kommentator schwätzt dann nicht die ganze Zeit durch. Jede Bewegung vom Ball geht da auf und ab. Und wenn sobald einer 35 Meter vor dem Golden Ball hat, dann brüllt das ganze Stadion Shoot.
Was dann tatsächlich
macht. Was meinst du, eine schlechte Idee? Was der dann tatsächlich einmal macht, mit einem schwächeren Linken, aber immerhin schafft, über den Goal zu schaufeln. Also ja, das ist wirklich so, wie man sich den englischen Fußball in einem Stadion vorstellt. Das ist nicht irgendwie die Versammlung von der internationalen Bankiervereinigung, wo bei Arsenal amigs im Stadion ist.
Bibliothek ist dort Schimpfwort, oder, wo man verwendet wird.
Ja, also sondern das ist wirklich, ist cool und ich habe mir schnell rausgeschrieben. Also letzte Saison. Weißt du, wie viel Siege? Ich habe eine Frage für dich. Weißt du, wie viel Siege alle drei Aufsteiger zusammen nach 6 Spieltagen auf dem Konto?
Also am 5. Haben? Oktober hat der erste Aufsteiger gewonnen, das weiss ich. Also wahrscheinlich dann von 0 ist der 6. Spieltag am 5. Oktober.
Am 6. Spieltag hat Leicester gewonnen. Mhm. Und am Schluss hat Southampton 12 Punkte gehabt. Ipswich 22, Leicester 25. Das sind alle drei Aufsteiger gewesen. 2 Saisons hintereinander, alle drei Aufsteiger sofort wieder runter. Der Nicht-Absteiger, der ja Tottenham ist, also der erste Nicht-Absteiger von der letzten Saison, ist Tottenham.
Ach so, in der, ja, da, ja, okay.
In der Tabelle.
Gut, also, das ist lustig, ja.
Ja, 2019/17 hat 38 Punkte gehabt. Also es war nie irgendwie eine Diskussion gewesen, wer da könnte absteigen.
Diskutieren die eigentlich über den Schottenmodus? Der Münz langsam sich etwas überlegen, dass das die Dinge wieder spannend wird.
Ja, und das ist, und tatsächlich ist ja die Taktik von Aufsteiger. Also früher war es so, man ballert einfach das ganze Geld in die Mannschaft und hofft, dass es langt und stellt dann fest, es langt doch nicht und geht dann halb pleite wieder runter. Und wenn der Fallschirm, den man ja bekommt, erst nach 2 Saisons irgendwie sich öffnet, ist man einfach weg. Und das Neue ist so, Leeds hat ja, ist aufgestiegen vor 2-3 Saisons. Und dann, von 3 Saisons aufgestiegen. Und dann hat man aber nur so Spieler geholt, die man eigentlich in der Championship nochmal behalten kann. Zum Abendgehen, aber nicht ganz Abend. Und dann wieder der Anlauf. Genau. Und dann kommt man so. Und das ist so, oder, also, und das ich meine, wenn so du jetzt schon 3 Punkte hast.
Du hast einen Schritt zurück, 2 führen, ja. Dann eigentlich so.
Genau. Ja. Also von dem her top. Jetzt können sie auch irgendwie, wobei das Anfangsprogramm, wenn sie richtig, das Anfangsprogramm ist eigentlich gut für sie. Sie haben nicht alle die Top-Clubs, sind dann wirklich solche, wo man vielleicht irgendwie könnte ob 1-2 Punkte mitnehmen.
Granit Xhaka, soliden Auftritt, mehr als das. Also ich habe das Protokoll bei uns gelesen, wo der Kollege Lukas Werder geschrieben hat. Das ist recht kritisch gewesen, ich glaube kritischer als die englischen Kollegen, die sehr gute Noten verteilt haben. So sind wir halt. Wir schauen ganz genau her bei unseren Nationalspielern. So gehört sich das auch. Also ich glaube grundsätzlich eben, es ist der erste Spieltag, der Himmel hängt noch voller Geigen, das muss ja logischerweise so sein, wenn nicht jetzt, aber es könnte eine Symbiose, eine Beziehung sein, die funktioniert sogar. Also Granitxhaka, wenn jemand sehr emotional ist auf dem Platz, passt eigentlich gut in das Umfeld. Jetzt, West Ham ist logischerweise die ganz grosse Hausnummer in dieser Liga, wird ein Gegner geben, wo man wahrscheinlich noch mehr hinten nachläuft. Und wie es dann aussieht, ja, das wird sich zeigen. Aber super Start und vor allem stimmungsvoller Start, und das begeistert uns ja auch.
Genau. Dann Dan Doi, machen wir vielleicht noch ein bisschen schneller, Nottingham Forest. Schießt einen wunderschönen Flugkopfballgoal.
Für das haben sie nicht geholt. Das kann man, glaube ich, sagen, ohne ihm zu nahe zu
treten. Also, der fliegt einfach, der hat wahnsinnig gute Flugeigenschaften. Morgan Gibbs White gibt es Assist. Der spielt wie ein junger Herrgott im Moment.
Gut, das ist ja der Frockei von der Premier League. Also ein bisschen Lautstärker, aber ein Mann mit einem sensationell guten Fuss für einen, der nicht bei den Top 4 oder 6 Clubs spielt.
Ich weiss nicht, wer weiss, dass er der Frockei ist von
aber vielleicht kann das denen euch mitteilen. Wir haben ja da mit und weg.
Ja. Gewinnen 3-1, Nottingham Forest haben wir auch so am Anfang, also eben, sie haben jetzt einen Match gemacht. Auch viele, also der super Vorsaison gehabt, ob sich das wiederholen lässt, gibt es Zweifel, aber zumindest ein guter Start. Und es freut mich wirklich für den Dan, dass er mit einem Goal startet, weil wir sind ja dann trotzdem, wir sind in der Premier League, muss man dann irgendwie mal ankommen.
Vor allem, wenn er 40 Millionen gekostet hat.
Also praktisch nichts.
für Nottingham trotzdem, also wenn wir schon beim Match of the Day sind, ja, dort läuft ja ein super Service nach dem ersten Match jeweils Neuzugang durch, für die, die Sommerschlaf gemacht haben und jetzt wieder einschalten, ja. BBC, Pflichttermin, und da taucht er also sehr früh auf, weil die ist nach Summe geordnet, sehr früh auf bei seinem Team. Also es ist... müssen wir jetzt fairerweise sagen, ist nicht nichts. Auch für Nottingham-Verhältnis, kein Pappenstiel, 40 Millionen.
Ja, aber eben, also ist ein guter Start, also die haben da auch genau angeschaut, die haben genau einen Spieler gesucht für die Position, wo ihnen jemand gefällt, die wollen ihn so, wie er ist. Das ist, dunkt mir, ein guter, kann immer noch in die Hose gehen, aber ein gut durchdachter Transfer von allen Seiten, habe ich das Gefühl. Es gibt ja andere Clubs in der Premier League, wo du nicht genau weißt, wo einfach auch irgendwie
noch eine 12. Goalie holen, zum Beispiel.
Oder hunderte von Millionen ausgeben, und dann trotzdem daheim verlieren. Aber, was haben wir noch? Adon Yashari, Coppa Italia.
Gabari, Milan, von der Bank kommen. Wahrscheinlich logisch, neu, noch nicht so lange dabei. Schöne Interviews gegeben unter der Woche, wo er von seiner Kindheit in Milan Bettwäsche mehr oder weniger. Haben die letzte Woche schon darüber? Ich bin gar nicht sicher.
Doch.
Habt ihr das schon besprochen? Ja. Auf jeden Fall, das ist auf und ab gespielt worden. Kommt logischerweise gut an. Und ich glaube, die freuen sich auf den, richtig. Also dürfen wir dann gespannt sein. Ich glaube, jetzt müssen wir mal im Auge behalten, wie das weitergeht. Ansonsten eine Personalie, die wir nicht notiert haben, wo wir vielleicht noch darauf aufmerksam machen können. Geschichte, die bei uns demnächst kommt, Leon Aftulahu, der mit Hoffenheim in Rostock weitergekommen ist unter der Woche. Wieder mal das Ostseestadion gesehen in der Zusammenfassung. Auch schön. Wo sich, wir haben ja nicht bei Basel erwähnt, die Woche oder die nächste entscheidet Kosovo der Schweiz Nationalmannschaft. Und wo so wahrscheinlich der erste Kandidat ist, der sich für Kosovo könnte entscheiden, wo dann mit dem Schweizer Verband richtig enttäuscht wäre, wenn es so wäre. Die man jetzt verloren hat, oft hat man dann gesagt, ja gut, okay.
Und häufig haben sie sich dann irgendwie mit 4, 5, 26 entschieden.
Genau.
Wo irgendwie klar war, dass es nicht wird
laufen. Genau. Aftulau im Sommer, wo er in die Bundesliga geht, für 8 Millionen, wo Kosovo alles, sämtliche Register zieht, von Staatspräsidenten über Verbandspräsidenten bis zu wahrscheinlich Lokalpolitiker, die sich auch noch in irgendeiner Form einschalten. Bin gespannt, was dort passiert. Beim Schweizer Verband hat man ihn noch nicht abgeschrieben, aber man ist, glaube ich, ein bisschen mehr beunruhigt, als man es in anderen Fällen schon war.
Ja, es ist, das ist dann immer so, gibt es schnell dann irgendwie so Rufe moralisch, und ich weiß auch nicht, was ich finde. das ist schon eine Frage, die er sich muss überlegen muss und wo ihm eigentlich der Schweizer Verband wie hat auch müssen können darlegen, was sind die mittelfristigen Aussichten. Und sein Pech ist halt wirklich, dass irgendwie in der Schweiz gute zentrale Mittelfeldspieler und Goalie irgendwie wachsen, oder? Können wir mal einen Rechtsverteidiger haben? Oder einen Linksverteidiger, so. Das war ja auch.
Kame jetzt zu Milan. Ja, genau. Stefan Lichtsteiner wartet ja darauf, dass endlich ein legitimer Nachfolger für ihn auftaucht.
Ja. Also, und dann ist halt die Frage, habe ich das Gefühl, die Pipeline ist verstopft, der Fahrzeug, wie heißt er, der Fahrzeug?
Was willst du sagen?
Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt, ja. Sie müssen warten. Oder kann man ihm sagen, schau mal, Granit flutet wahrscheinlich nicht bis 40, obwohl er sich das durchaus vorstellen könnte. Du musst jetzt halt noch ein bisschen Geduld haben, aber wir zählen im Fall wirklich, wirklich ganz fest auf dich.
Jo. Das hat man jetzt versucht. Jo. Ein bisschen spät, also so, was wir gehört haben, hat man jetzt tatsächlich nochmal einen Gang aufgeschalten. Bis jetzt ist es, glaube ich, U21-Nationaltrainer, der vor allem zuständig ist für das Management von diesen jungen Spielern, die dann zwischen den Nationen sind.
Jo, aber das müsste ja der Pierluigi Dami mit so Leuten, kann er ja.
Der hat, glaube ich, anders zu tun, man weiß nicht genau machen, was.
Oder der Verbandspräsident.
Nein, jetzt ist es tatsächlich so gewesen, dass Peter Knebel als eine von seinen ersten Amtshandlungen festgestellt hat, dass dort etwas zu tun ist und, es ist, was wir gehört haben, nicht nur der Murat Yakin in dem Auto gehockt, wo nach Hoffenheim gefahren ist, um noch einmal mit dem Aftulau zu schwätzen, sondern dass der Assistent, was nicht ganz unerheblich ist, David Galla, der in Basel, glaube ich, ein gutes Verhältnis gehabt, zum Aftulau, nach allem, was man gehört, vielleicht ist das etwas wert, und der Verbandspräsident himself sich auch involviert hat. Also, mal schauen, ob es etwas nützt. Wenn man ehrlich ist, für die internationale Karriere ist die Nazi ja dann gleich am Ende wahrscheinlich der bessere Schachzug. Mit Kosovo an eine Endrunde kommen, schwierig.
Ja, also Europameisterschaft würde ich nicht ausschließen. Da kommen so viele an, Weltmeisterschaft ist schwierig. Ja. Es ist auch immer eine Frage, sagt dir der Berater vielleicht noch, du, wenn du im Nationalteam bist einfach nochmal in einer anderen Liga, was Clubauswahl betrifft. Eben, das ist das, was früher der FC Basel unter Georg Heitz gemacht hat. Er hat gesagt, ich hole nur noch Nationalspieler, weil die sind zumindest einmal gesiebelt worden. Wenn du 5 holst, 2 gehen im Schnitt trotzdem irgendwie Uhren, aber du hast ein gewisses Qualitätssiegel. Ja. Und wenn er das Gefühl hat, ich will jetzt international shooten, dann ist es nicht die
Schweiz. Wenn er 5 Minuten will, nicht. Ja. Die Schweiz wird jetzt versuchen, ihn zu binden. Dann wird das Aufgebot überkommen für den Herbst. Jetzt muss er es aber annehmen.
Ja.
Oder, wir spielen ja gegen Kosovo in der WM-Qualifikation. Taucht er dann plötzlich auf der anderen Seite auf.
Ja, je eine Halbzeit geht nicht, gell? Das sind FIFA-Regeln.
Ich glaube, das ist nicht möglich. Man hat immerhin schon die U21, nach der U21 kann man noch wechseln, aber so weit sind wir noch nicht. Wobei jetzt, wo man mit diesen 5 Wechseln sowieso alles aufgeweicht hat, wo irgendwie mal geholt hat, wer weiß, vielleicht geht das nicht mehr lang.
Ja, im Sport. Alles geil, im Böller, im Schwingen, 5 Wechsel, im 5 Wechsel.
Du willst, das hast du dir aufgeschrieben, Böller im Schwingen, das hat dich erschüttert. Kurz Zusammenhang herstellen, auf der Schwägalp am Sonntag, der letzte Bergklassiker von der Kranzfest-Saison. Wir wissen es auch in diesem Fußballpodcast.
Absolut.
Irgendwann an diesem Tag, so ein Schwingtag ist ja lang, knallt auf der Zuschauertribüne. Und da hat man sogar in Basel gehört, der Knall, der jetzt nicht unbedingt Schwingterritorium
ist. Ich habe es bei uns gelesen, weil ich natürlich alles frisst, was bei uns im Blick Sport
zu Recht.
Online.
Und du bist erschüttert, gehöre ich raus.
Nein, ich bin absolut begeistert, weil ich natürlich mit Schwingfans immer die Diskussion habe, ja, bei uns im Schwingen geht es ja auch. Und es stimmt, Böller im Schwingen geht auch. Es war nicht irgendeine Bierflasche, die jemand laut aufgemacht hat. So mit
eine Bügelflasche. Ja, vielleicht ist es einfach sehr gut geschüttelt.
Also ich freue mich auf die Choreo beim Eidgenössischen Filmfest und auf Pyro beim Einlaufen. Und
wieder durchgesungen.
Ich glaube, es wird durchgesungen. The Roar
wird nicht mehr gehört.
The Roar wird nicht
mehr gehört. 2 Tage lang. Nein, also man kann natürlich schon, ich finde, man kann sehr viel ableiten aus dem Böller, weil natürlich ist die Schwingerwelt nicht so heil, wie die immer tun. Es hat auch viel Publikum, das jetzt halt in den letzten Jahren dazugekommen ist, wo nicht in Zwilchhosen auf die Welt gekommen ist, ich sage es jetzt mal so.
Geboren.
Genau, so ungefähr, sondern assimiliert. Das ist ja eigentlich auch okay. Das ist ja gut für den Sport, wenn sich auch andere Leute für das interessieren. Ich glaube, es hat jetzt niemand Lust auf einen Böller. Also ist auch nicht lustig. Es klopft, hast du nachher einen Gehörschaden und Leute verschrecken und also nein, Schwingen geht irgendwie der Lebigpreis ab.
Ich bin ein grosser Gegner von Böller auch in Fußballstadien.
Eben, genau. Also das werden wir schon gesagt haben. Und für die Schwinger ist natürlich schon das Problem. Also die sind ja zu Recht darauf stolz, dass es keine Eingangskontrolle braucht. Das ist etwas Gutes, finde ich. Dass man nicht muss schauen, was jetzt der mit seinem Sackmesser macht, wo er mitnimmt, weil er auf seinem Schneidebrettli den Salami, der dann im Fernsehen noch ausgeschlachtet wird, logischerweise, dass er das macht.
Das Salami wird ausgeschlachtet.
Genau.
Der ist
schon ausgeschlachtet gewesen. Genau, ja. Richtig. Also, von dem haben sie natürlich ein bisschen Angst im Schwingen, dass sich das irgendwie ändert und das wäre schade, wenn es würde. Ist das Schlusswort, wo man
Nein, ich habe den Böller vor allem. Nein, wir sind bei 1,4. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich den Böller noch mal reinbringen, damit ich sagen kann, jetzt haben wir mehr über Schwingen geredet als über den FCZ. Weil wir haben schon das letzte Mal Mails bekommen, man soll doch, wenn wir GC und FCZ weggelassen haben und jetzt ist der FCZ nochmal so flach rausgekommen. Ich treffe mich immerhin am Tisch, ich bin ganz aufgeregt. Mhm. Weil es zum ersten Mal seit etwa 100 Jahren, dass uns ein Termin mit einem Spiel beim FCZ wieder gegeben worden ist, mit dem Lindert Camberi. Das machen wir dann aufs Wochenende an. Das ist ja einer der wenigen Matches, die stattfindet in der Super League.
Zwei sind verschoben, oder?
Zwei sind.
Also jetzt. Ein noch vier.
Genau. Also,
am Samstag Nummer eine.
Am Samstag Nummer eine, Zürich Thun. Und ich finde schon, das ist jetzt nicht unbedingt für Thun ein wichtiges Spiel, aber für Zürich, also schon auch, aber für Zürich finde ich, die sind jetzt so bei mir unter dem Radar, weil ich Ferien gesehen bin und dann irgendwie andere Match und so unter dem Radar. Aber sie sind auch sonst ein Gefühl, für eine FCZ ist der FCZ sehr ruhig im Moment. So. Und ich glaube, bei diesem Match, wenn du nicht gewünscht, dann wird die Lautstärke ein bisschen aufgepegelt. Und ich bin... Sie haben sich jetzt ja auch nicht gerade bei Wetzwil-Bonstädte also super souverän durchgesetzt. Ich sehe der Stefan Lichtsteiner sieht drei Penalti, ich sehe zwei, ehrlich. Palacios und Brecher in der Nachspielzeit finde ich ehrlich gesagt auch, trifft der andere am Fuß. Ball ist halt nicht, also find, kann man auch pfeifen, aber egal. Bin ich wirklich richtig. Und dann schwätzen wir dann über den FCZ am Montag mit dem Tobi. Sorry, dass wir es jetzt nochmal verschoben haben. Und,
das ist okay. Also die Luzerner und St. Gauer toben ja seit Jahren, dass sie zu wenig oft vorkommen. Ja, zu Recht auch. Die haben das auch verdient. Jetzt, ich glaube, den Zürcher kann man das zumuten. Die sind wahrscheinlich froh, wenn man nicht zu viel über das 2-0 bei Wetzwil-Bonstädte sagt. Und das Versprechen haben wir gehört, das ist einfach das erste Thema nächste Woche. Ich werde auch hören, ob du wieder korrekt angesprochen wirst, ja. wie es vertraglich zugesichert ist.
Ich bin froh, wenn dann im November die nächste
Woche. Da kommst du wahrscheinlich wieder so einen Plastikrahmen.
Nein, da kannst du nicht mehr. Nein, nach einer
Sieg bist du ist nicht möglich.
Nein, bist du aus für ein Jahr.
Gut, dann muss der Tobi in die Hose fahren.
Genau.
Alles klar. Wir beobachten auch das.
Hey, ich danke dir vielmals fürs Mitschwätzen. Und ich danke euch vor allem viel mal fürs Zuhören, wenn ihr uns schreiben wollt, forza@blick.ch. Und ich gehe noch einmal ein paar Mails abarbeiten. Ich habe es ein bisschen liegen lassen in letzter Zeit, aber wenn noch keine Antwort bekommen, sollte jetzt eine bekommen. Es hat mir sehr Spass gemacht. Und du hörst uns in einer Woche. Ich schwätze wieder mit in einer Woche. Bis dann. Ciao zusammen.